Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Tim und ich bin heute mal wieder, zumindest was uns beiden Dram Goodies angeht, alleine unterwegs. Olli macht sich's bequem, der ruht sich aus, der ist im Urlaub. Aber ich habe mir einen Gast eingeladen oder uns einen Gast eingeladen und der hat einen wunderbaren Namen, zumindest einen wunderbaren Vornamen. Und das ist der Tim Bohlen von 16 States. Hallo Tim, schön, dass du da bist.
Guten Abend, freue mich bei euch zu sein.
Ja, wir haben ja schon, ich glaube, es ist schon reichlich ein halbes Jahr her, dass wir uns das ausgemacht haben, dass wir mal zusammen Poddy aufnehmen wollen. Und jetzt hat es endlich geklappt. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und dass du auch die Zeit gefunden hast. Und erzähl doch aber mal vielleicht für diejenigen, die von dir noch nichts gehört haben, wer bist du, was machst du?
Also, genau, ich bin der Tim. Wir haben im April im letzten Jahr 16 States gegründet. 16 States hat den Anspruch, ein wirklich unabhängiger Abfüller exklusiv für deutschen Whisky zu sein. Und wir sind jetzt seit Ende des Jahres auch mit 4 Abfüllungen draußen. Dieses Jahr werden noch ein paar weitere folgen. Und ja, genau. Das ist der Grund, warum ich heute hier bin und auf den ich mich auch sehr freue.
Sehr schön. Deutsche Whisky. Wir haben uns schon ab und zu mal mit deutschem Whisky beschäftigt bei uns im Podcast, aber nie so wirklich, glaube ich, in der Tiefe. Von daher finde ich es total spannend, dass du heute bei uns bist. Wie kommt man auf die Idee, deutschen Whisky unabhängig abfüllen zu wollen?
Also es gibt so einen Gründungsmoment bei uns bei 16 States, der war ungefähr Mitte April letzten Jahres, als ich mit dem Benedikt telefoniert habe und wir über verschiedene Ideen rund um das Thema Whisky gesprochen haben. Und irgendwann sagte der Benedikt, die Zeit ist reif für den deutschen unabhängigen Abfüller. Und das machte irgendwie so ein bisschen Klick bei mir im Kopf und habe gesagt, ey, das machen wir jetzt. Wir ziehen das durch und das ist jetzt der Weg und so ist die Idee geboren worden. Dann haben wir lange nach einem Namen gesucht und auch mit dem Birkenhof die erste Abfüllung dann bekommen und so hat sich die Geschichte entwickelt. Die andere oder ein weiterer Teil dessen ist auch noch, dass ich so ein Stück weit, würde sagen, vom Saulus zum Paulus auch bin, was deutschen Whisky angeht. Ich habe vor einigen Jahren mich auch so ein bisschen durch den deutschen Whisky durchprobiert. Ich fand ganz viel ganz schrecklich. Und muss aber heute sagen, dass der deutsche Whisky einfach sich so weiterentwickelt hat und man auch aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und so viele Facetten bietet, die wahrscheinlich kaum ein anderes Land auf dieser Welt so ein Artenreichtum hat, was Whisky-Kultur angeht, mit auch einem Nährboden, den viele Länder gar nicht haben. Wir haben ehemalige Kornbrenner oder Kornbrenner, wir haben Braumeister, die ein Bierhintergrund haben. Klar, man speckt natürlich auch immer ein Stück weit die Historie dahinter, aber ich meine, am Ende geht es hier um deutschen Whisky und nicht um deutschen Whisky, der versucht, Scotch oder Irish Whisky oder was auch immer zu sein. Und die Vielfalt und die Breite und die Tiefe dessen, was man erleben kann mit deutschem Whisky, hat mich einfach zutiefst fasziniert. Wir sind sehr tief in das Thema noch eingestiegen natürlich und so sind wir auf die Idee gekommen.
Sehr cool. Du hast gerade direkt am Anfang den Benedikt erwähnt. Benedikt war auch schon ein paar Mal Gast bei uns im Podcast und für diejenigen da draußen, die Folgen vielleicht nicht gehört haben, es handelt sich um Benedikt Skelton. Und der ist einer der Köpfe hinter Spheric Spirits und aber auch noch reichlich anderen Projekten und auch eine sehr, sehr umtriebige Person in puncto Whisky beziehungsweise Destillate im Allgemeinen. Und da ist es quasi ein Joint Venture oder ist 16 States quasi ein komplett eigenes Unternehmen, unabhängig von Spheric zum Beispiel?
Wir sind eine unabhängige Marke, die natürlich viel profitiert von einer Infrastruktur, die es schon gibt durch Spheric Spirits. Und auch natürlich ist es ein gigantisches Know-how, was der Claudio in Sachen Steuern, Recht, Logistik mit einbringt, das, was der Benedikt als Destillateurmeister mit einbringt. Das ist ein Schatz, auf dem wir aufbauen. 16 States steht aber für sich und soll auch für sich in Zukunft stehen. Also keine Spheric Spirits Brand. Also man sieht auch auf den Flaschen, steht auch Remscheid-Lennep, das ist der Ort, wo ich herkomme. Das heißt also, wir sind ganz klar, genau, eine eigene Brand.
Ja. Das finde ich übrigens sehr schön, aber das hat ja auch, Spherics hat es ja auch, dass die unten drauf stehen haben, Leipzig, im weiteren Sinne, weil das hier so die Homebase ist. Finde ich eigentlich ganz geil, dass man das auch direkt mit drauf schreibt, wo es herkommt. Und finde ich gerade bei deutschen Whiskys, glaube ich, auch wichtig, dass man weiß, okay, da sitzt jemand, der ist jetzt nicht, keine Ahnung, in UK und schickt uns das einfach und zieht von dort die Strippen, sondern ist jemand auch, der hier lokal beziehungsweise überregional anwesend ist.
Hat auch einen rechtlichen Aspekt tatsächlich. Man muss alleine von dem Etikett in der Lage sein, den Inverkehrbringer zu identifizieren.
Okay.
Also eine Domain reicht zum Beispiel gar nicht aus, oder muss im
Ja.
Grunde, müsste man in der Lage sein, anhand der Daten, die auf dem Etikett sind, einen Brief oder irgendwas an den Abfüller schreiben zu müssen. Und deswegen hat es auch eine rechtliche Komponente. Aber natürlich ist der Seitenhieb Remscheid-Lennep als Fan des Stadtteils Lennep von Remscheid, natürlich ist schon ein kleiner Seitenhieb drin. Also richtig wäre P287 Remscheid gewesen. Aber also ein bisschen Symbolik ist schon dabei.
Ja, sehr cool, sehr cool. Ich habe jetzt hier vier Flaschen stehen von schon relativ bekannten Brennereien, die man zumindest
Jawohl.
kennt, wenn man sich mit Whisky beschäftigt. Und die Frage, die sich mir und sicher auch den Hörerinnen und Hörern stellen wird, ist: Watschelt ihr da einfach in so eine Brennerei rein, sagt, moin, wir sind 16 States, wir hätten jetzt Bock, einen Whisky von euch abzufüllen? Oder wie stellt sich da so ein Erstkontakt dar?
Also der Birkenhof war unser erster und das liegt daran, dass der Jonas eine auch sehr gute Verbindung zum Benedikt hat und die beiden sich auch viel austauschen. Dadurch war das sozusagen der Türöffner, mit dem wir überhaupt ins Gespräch gekommen sind. Es ist aber so, als wir die anderen Distillen angefangen haben zu akquirieren oder von der Idee zu begeistern, hatten wir noch gar keine Abfüllung, sondern die Realität ist tatsächlich, ich war auf der Wuppertaler Whisky-Messe mit einem gebrochenen Schlüsselbein
Autsch.
und einer Fotomontage auf dem Handy von einer Whisky-Flasche, wie die mal aussehen würde. Und bin dann mit einem Aurora Spirits Whisky vom Benedikt rumgelaufen, der ein tiefer als Finish hatte. Und habe den Leuten mich vorgestellt und habe aber gesagt, wir haben noch keine eigene Abfüllung, aber ich habe hier einen mega geilen Whisky von unserem Meisterdestillateur dabei mit dem Tickholz-Finish. Willst du den mal probieren? Und sind so ins Gespräch gekommen. Das
Ja.
war tatsächlich so hemdsärmelig, wie es ist. Aber das war halt das Einzige, was ich sozusagen mit in den Ring bringen konnte, weil es gab noch gar nichts über uns und zu uns. Und dann ist es so, dass natürlich auch die Distillen sich sicherlich untereinander ein Stück weit kennen, auch dann auch sogar sich dazu austauschen, ob sie mit uns arbeiten sollen oder nicht. Und genau, Penninger im konkreten Fall zum Beispiel, den kannte auch der Benedikt. Number 9 habe ich auf der Messe kennengelernt und angesprochen. Und Hubble auch. Und Hubble ist sozusagen auch ein Lokal Matador bei uns, weil die Heinrich-Hammel-Distillerie, also vielleicht eine halbe Stunde oder so von uns entfernt ist.
Sehr cool, sehr cool. Das heißt also, ja, einfach trauen wahrscheinlich und dann entwickelt sich das Ganze so. Und du hast gerade gesagt, dass die Brennereien untereinander ja auch vernetzt sind. Denke ich sowieso auch aufgrund des Verband Deutscher Whiskybrenner, den es ja auch gibt, wo man sich sicherlich auch austauschen wird, genau über sowas. Da wundert es mich eigentlich, dass bisher noch kein unabhängiger Abfüller ausschließlich für deutschen Whisky existiert hat. Also da. Als wir drüber gesprochen hatten, ich hatte auch im vergangenen Jahr, im Sommer hatte ich mich mit Claudio mal getroffen und wir waren auf einem Bierchen unterwegs, da hat er mir schon von dem Plan erzählt gehabt. Und ich konnte es gar nicht glauben, dass das, also eigentlich liegt es ja total auf der Hand. Und dass das noch gar nicht umgesetzt wurde von keiner auch dieser größeren Brennereien. Das hat mich schon ein bisschen überrascht.
Ja, man muss natürlich sagen, es gibt schon Online-Shops, die auch unabhängige Abfüllungen mal rausbringen. Ne? Und es gibt natürlich auch die Malts of Germany, also die Verbindung von verschiedenen Destillen, die
Ja.
auch sich unabhängige Abfüller nennen. Da ist ja auch sogar mit Number 9 und Birkenhof sind wir sogar mit, haben wir sogar zwei im Portfolio aktuell, die
Ja.
auch mit Malts of Germany, ich sag mal, Marktbegleiterprodukt haben. Wir haben halt für uns gesagt, ein unabhängiger Abfüller ist ein unabhängiger Abfüller dann, wenn er nicht andere Interessen noch parallel verfolgen muss. Also wenn er ausschließlich sagt, ich versuche mit Destillen in Kontakt zu kommen, ich versuche die bestmögliche Abfüllung zu finden, die die Destille repräsentiert und auf dieser Basis sozusagen sein Geschäft tätigt. Und deswegen haben wir gesagt, wir betreiben nicht nebenher noch einen Online-Shop, in dem wir andere Sachen verkaufen, oder wir haben kein Seitenprojekt sozusagen, was uns irgendwie Geld bringt, wie jetzt Gin oder was auch immer was,
Ja.
sondern wir haben eben ganz klar gesagt, in der Definition, dass ein unabhängiger Abfüller wirklich dann unabhängig ist, wenn er nur dieses Thema bearbeitet, da haben wir tatsächlich auch bis heute auch keinen Wettbewerber gefunden und es hat sich auch bis jetzt noch keiner bei uns beschwert. Aber wie gesagt, natürlich gibt es draußen Menschen am Markt, die unabhängig auch abfüllen, die aber meistens eben das eher als Nebenprodukt von einem Shop oder so machen.
Genau, das war auch das, was ich so gesehen hatte. Also mir fällt da zum Beispiel Pat Hock ein, der da ein paar Abfüllungen auch von deutschen Whiskys rausgebracht hatte, aber das war halt zwischen seinen ganzen anderen Sachen, die er auch für seine Community da abgefüllt hatte im Endeffekt, ne? Also aber so einen rein wirklich deutschen unabhängigen Abfüller für deutsche Whiskys habe ich bis dato tatsächlich nicht gesehen, ja.
Ja, genau. Und es geht ja auch nicht um für oder wider oder um eine reine Lehre, sondern jeder, der sozusagen Teil daran hat, die deutsche Whisky-Szene zu bereichern, der ist ja willkommen und macht genau sein Ding, so wie es richtig ist. Ne? Das ist uns ja auch wichtig. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, man darf aber nur unabhängiger Abfüller sein, wenn man das so oder so macht, sondern es ist einfach unser Anspruch gewesen, damit als eigenständige Idee rauszugehen. Ne? Das heißt aber ja nicht im Ansatz, dass es nicht auch noch 10 andere Varianten gibt, wie man irgendwie der Whisky-Szene einen guten Dienst erweisen kann. Und wir sind ja auch deswegen im VDW Fördermitglied geworden, was auch für so eine junge Brand sehr unüblich wahrscheinlich ist, wenn man sich mal die anderen Fördermitglieder anguckt. Die sind nämlich alle um ein Vielfaches größer als wir.
Ja.
Weil wir aber eben auch von vornherein gesagt haben, dass wir mit den Destillen am Tisch wollen. Wir wollen die Gespräche führen. Wir wollen Teil der Szene sein und wir wollen auch unseren Beitrag dazu leisten. Und was kann man dann mehr machen, als im VDW im Fördermitglied noch werden? So, das war auch von Anfang an unsere Idee.
Ja, auch absolut nachvollziehbar. Und es ist ja im Endeffekt dann auch ein Geben und Nehmen. Und wenn man dann im Endeffekt sich auch vernetzen kann, auch dadurch und auch ins Gespräch kommt, neue Kontakte knüpft, dann ist das, glaube ich, fast unerlässlich und eigentlich ja eine ziemlich schlaue Angelegenheit. Wenn ihr für euch, wie gesagt, ich habe jetzt schon vorhin kurz angesprochen, hier stehen jetzt vier Abfüllungen, die ihr schon abgefüllt habt. Du hast schon gesagt, dass ihr auch für das Jahr 2024 schon ein bisschen was in der Pipeline habt. Wie funktioniert das? Könnt ihr, wenn einmal der Kontakt da ist, einfach ins Fasslager gehen, ihr sucht euch was raus? Oder und auch in Zukunft, wie wird das funktionieren? Ich denke mir, am Anfang ist man angewiesen auf die schon gereiften Fässer, die die Destillerien rumliegen haben, die sie bereit sind abzugeben. Aber plant ihr auch einfach neuen Spirit von den Brennereien einzukaufen und den dann auf eigene Faust zu lagern? Wie denkt ihr euch das?
Ja, das ist so, dass wir aktuell in der ersten Jahreshälfte eigentlich mit drei weiteren Abfüllungen mindestens noch rausgehen wollen, die alle von anderen Destillen sind, mit denen wir schon zusammenarbeiten. Wir wollen natürlich auch mit den Destillen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Zusammenarbeit im Laufe der Zeit vertiefen, das heißt weitere Abfüllungen auch machen. Das ist immer natürlich auch ein Austausch mit den Destillen. Ne? Also wie viel von den wirklich guten Fässern können Destillen abgeben, möchten Destillen abgeben.
Ja.
welchen Wert sehen Sie dahinter? Wir haben natürlich als unabhängiger Abfüller eben verschiedene Vorteile, die viele Destillen eben so nicht einfach für sich umsetzen können. Wir machen nur Einzelfassabfüllung.
Ja.
Wir gehen in einer sehr hohen Trinkstärke raus, nicht immer Fassstärke, aber in einer hohen Trinkstärke und können eben auch einen Markt bedienen, der auch wertschätzt, dass mal, ich sage jetzt mal nur als Beispiel von Heinrich Hubbel, da haben wir ja das Cream Sherry Butt gekauft
Ja.
und die würden wir noch mal eins von Hubbel kaufen, dann kann das natürlich auch im Geschmacksprofil anders sein, weil jedes Fass halt unterschiedlich ist. Und wenn gerade die mittleren und größeren Destillen sind natürlich auch daran gelegen, dass die ein einheitliches Geschmacksprofil am Markt etablieren. Ne? Also man will ja nicht seinen Lieblingswhisky kaufen und der schmeckt jedes Mal anders. So, das heißt also, wir bringen auch was mit an den Tisch, was für die Destillen interessant sein könnte. Nämlich zum Beispiel die Altersfassabfüllung, die höhere Trinkstärke, was eben Produkte sind, die in der Breite vielleicht man sich nicht trauen würde, ins eigene Regal sozusagen des Produktangebotes zu stellen. Und dann ist es aber tatsächlich wirklich ein freundschaftlicher Austausch. Mit manchen Destillen sprechen wir darüber, genau auch welche Trinkstärke wir haben wollen. Andere sagen, das könnt ihr euch aussuchen. Dann müssen wir
Ja.
das immer wirklich dann auch selber einstellen und versuchen, das wirklich einstellen zu finden. Und so ist es eben, ja, wirklich ein lebendiger Austausch, der nie gleich abläuft, und der auch viel mit Vertrauensaufbau zu tun hat. Ne? Also wir haben halt jetzt, glaube ich, gezeigt, dass wir unsere Versprochen alle gehalten haben. Hochwertige Flasche, hochwertiger Stopfen, echter Korken, eine gute Kapsel, professionell abgefüllt. Wir haben nicht in irgendeiner Garage selber abgefüllt, sondern wir haben das bei einem professionellen Abfüller alles machen lassen. Wir gehen jetzt in den Abverkauf, der auch ganz gut läuft. Wir möchten ins Ausland gehen. Wir führen erste Gespräche im Ausland, auch mit dem Export. Und daraus wird sich ein Vertrauen entwickeln mit den Destillen, dass sie sehen, dass wir eben versuchen, auf Bord zu halten von dem, was wir an Ideen eingebracht haben.
Das klingt gut. Du sagtest gerade Ausland. Spielt deutscher Whisky im Ausland eine Rolle?
Naja, es gibt so ein paar Nerd-Märkte, die da vielleicht drauf anspringen würden oder werden. Das ist teilweise diffizil, weil wir natürlich dann auch mit dem Zoll uns stark auseinandersetzen müssen. Je nach Land dürfen gewisse Prozentzahlen nicht verkauft werden. Das heißt, die sind nicht für den Export geeignet, weil sie dann zu hoch volumig sind.
Hi.
Das heißt also, so diffiziles Projekt sozusagen. Aber es wäre natürlich als irgendwie schon auch uns eine Ehre, unseren Teil dazu beizutragen, dass deutsche Whisky im Ausland eben auch eine Bühne bekommt.
Ja, ich habe so ein paar, sieht man immer mal, da gibt es diesen unabhängigen Abfüller in UK, That Boutique Whiskey Company. Die haben immer mal so ein paar Deutsche irgendwie mit drin, weil die so eine Sparte für Weltwhisky im Endeffekt haben. Ich glaube, das ist ganz spannend. Und insofern scheint da ja tatsächlich zumindest in UK und vielleicht auch ein paar anderen Ländern ein Markt da zu sein. Und es ist ja auch interessant. Ich meine, wir trinken ja hier in Deutschland auch Whisky aus Dänemark, Schweden,
Absolut.
Schweiz etc., you name it. Insofern
Absolut.
kann ich mir das schon gut vorstellen. Und auch da gibt es ja im Endeffekt wahrscheinlich, bis auf das, was ich gerade genannt habe, nichts außer Originalabfüllung, ne?
Ja, genau. Genau.
Insofern drücke ich euch da die Daumen, dass auch das funktioniert. Lass uns doch mal einen probieren von den Whiskys. Was
Wo
schlägst
schon
du
wieder
vor?
anfangen? Ja, eine berechtigte Frage. Also ich würde sagen, wir fangen mal mit unserem Jüngsten im Bunde an, mit dem Penninger. Der Penninger ist ein First Fill Bourbon Barrel, 3 Jahre alt. Er ist insofern für uns was ganz Besonderes, weil Penninger natürlich im Spirituosenmarkt sehr bekannt ist, im Whisky-Markt aber noch nicht. Und Penninger aber mit einem sehr hohen Anspruch auch an Qualität rausgeht und die diesjährige Abfüllung seine erste eigene Whisky-Abfüllung ist. Das heißt, wir sind quasi der Erste, der eine Einzelfassabfüllung des ersten eigenen Penninger Whiskys bringt und auch die ersten, die den über den 43%, die er verkauft, also wir sind ja 53% rausgegangen, rausgebracht hat. Und deswegen ist das für uns, mit so einem Giganten wie Penninger zu arbeiten, schon auch eine Ehre und vor allen Dingen auch eben wirklich bei seiner ersten eigenen Whisky-Abfüllung dabei zu sein. Das hat uns einfach tierisch gefreut. Und ja, lass uns den mal testen.
Ich habe ihn schon im Glas, ich habe mir das schon so gedacht. Ich bin einfach danach gegangen, welcher hat die geringsten Volumenprozente. Und da ist der Penninger mit 53 zwar schon als erster Whisky heute ordentlich, aber im Vergleich zu den anderen doch noch ein Stückchen entspannter. Hat eine ganz tolle Nase, ganz frisch, finde ich sehr, sehr angenehm. Auch für so einen jungen Whisky, also ich erwarte jetzt hier keine extreme Tiefe, kein extremes Alter, aber er ist frisch, er hat ein bisschen was Mentholisches und es kommt tatsächlich auch irgendwie sowas in Richtung Schokolade ein bisschen mit rüber.
Ja, tatsächlich. Auch die, ich finde, die typischen Vanillenoten kommen, also der Bourbon-Charakter kommt schon durch.
Ja.
Karamell, helles Karamell. Wenn ich den in einem Satz beschreiben soll, dann wäre es ist einfach für einen Dreijährigen ein Mega-Whisky, der unfassbar darauf Vorfreude macht, was Penninger in den nächsten Jahren noch bringen wird. Also, weil, wenn das der erste Versuch ist, so zu sagen, dann möchte ich nicht wissen, was dann kommt. So.
Definitiv, weil man auch nicht das Gefühl hat, dieses typische, das sind einfach Erfahrungswerte. Oftmals kann man sagen, man schmeckt, dass es ein deutscher Whisky ist.
Absolut.
Da ist ganz, ganz oft tatsächlich, also dieses, wofür sich manche Brennereien, glaube ich, sehr schmücken, zu sagen, okay, super rein, super sauber gebrannt. Das macht aber den deutschen Whisky aus. Ja, dieses reine und saubere, was manchmal ein bisschen langweilig dann ist. Und ich habe hier gerade probiert, diesen Eindruck hat man nicht. Und was ich total spannend finde, ist auf der Zunge dieses Bitzeln, was keine Alkoholschärfe ist, sondern eher in Richtung Pfeffer geht. Wirklich. Was total angenehm ist, was auch bleibt. Er hat eine schöne Mineralität, was total gut ist, was ich immer mag. Und wenn das 3 Jahre sind, ja, dann bin ich auch wirklich gespannt, was in zweistelligen Jahreszahlen rauskommen würde. Wenn dann so vielleicht doch mal das Ziel irgendwie 10 ist irgendwann, was ja viele haben, dann kann das definitiv eine richtig coole Sache werden.
Ja, also ich bin auch völlig begeistert von dem Whisky. Für uns ist das ein ganz toller Whisky, den man super mit Freunden trinken kann, finde ich. Der super bei einem geselligen Abend funktioniert, sei es beim Grillen oder beim netten Zusammensitzen. Ich finde das ein total, total freundlicher, netter, cooler Whisky, der wirklich, wirklich Freude bereitet.
Ja, absolut. Und also was für auch für mich interessant einfach wäre, auch für Tastings, ich glaube, wenige Leute bis keine Leute haben bisher was von Penninger als Whisky probiert. Da gibt es halt immer noch, was war das, Bärwurz oder Blutwurz? Ich weiß es nicht.
Der Blutwurz, genau. Also wer durchs Rewe-Regal zum Beispiel geht,
genau,
oder durch Supermarktregale, sieht schon wirklich einige Penninger-Produkte.
Genau.
Und wenn man sich auf unserer Instagram-Seite zum Beispiel mal die Penninger-Destillerie anguckt, was die da gerade so auch aufgebaut haben, sieht man auch schon den Anspruch, mit dem die rausgehen. Und wie gesagt, das ist auch er selbst ist ein wirklich bodenständiger, ganz großartiger Typ als Charakter. Und es hat einfach wirklich Spaß mit denen gemacht.
Ja, das merkt man auch einfach daran, dass die mit Stolz euer Produkt auf ihrer eigenen Webseite präsentieren.
Ja, wir haben sie sogar in ihrem Shop stehen. Ja, genau. Das ist
mich wirklich überrascht.
Ja. Das ist auch, ich bin auch da wirklich sehr dankbar für, weil wir natürlich damit auch bei ihm eine Bühne dafür bekommen.
Ja.
Das heißt, er steht auch zu dem Produkt. Das ist ja am Ende bei unabhängigen Abfüllern auch eigentlich der Ritterschlag. Ne? Also man kann im Grunde, und das war ja deine Eingangsfrage, kann man einfach irgendwo hingehen und ein Fass kaufen? Meistens ja. Die Frage ist nur, darf ich die Destille auf das Etikett schreiben? Und da trennt sich dann oft die Spreu vom Weizen. Und wenn du die Etikette von uns anguckst, siehst du ja, dass die Destille eigentlich am prominentesten dasteht und wir
Ja.
relativ unprominent weit unten. Und das ist tatsächlich, also wenn niemand seinen Namen hergibt und sich traut, auf unabhängige Abfüllung draufzukommen, muss er auch dahinter stehen. Und das ist aber bei zum Beispiel dem Wein, und ich habe, ist das auch so, da sind wir auch in dem Shop vor Ort, kann man uns auch kaufen. Und das war auch der Ela Hubble, weil er hat sofort gesagt, also ich will halt den auch bei sich in den Shop stellen. Das war keine Frage. Es war auch von mir ein Angebot und dafür sowas sind wir natürlich immer unglaublich dankbar, weil dann sieht man, dass die Destillen wirklich auch dahinter stehen.
Ja. Aber das ist ja wunderbar. Also, wie gesagt, das zeigt ja auch aber, dass euer Ansatz vielleicht überfällig war und auch von den Brennereien tatsächlich geschätzt wird. Und damit ist es ja wieder so ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, das kann einfach auch diese ganze deutsche Whisky, ich nenne es noch nicht Industrie, aber Szene irgendwie vorbringen. Würdest du es als
Absolut.
Whisky-Industrie bezeichnen? Ich glaube noch nicht, oder?
Aber sagen wir mal so, es gibt ja wirklich, es gibt ja mehr Destillen in Deutschland als in Schottland, deutlich
Ja.
mehr. Von denen gibt es aber natürlich, ich sag mal, vielleicht 30, 40, die dann auch in einer Größenordnung und Ernsthaftigkeit spielen, dass man sagt, okay, das sind auch, die wollen das Thema wirklich vorantreiben. Insofern Industrie, also ja, es gibt natürlich schon eine Schere zwischen sehr kleinen Destillen und sehr großen. Wenn du natürlich siehst, zum Beispiel, was Penny da eingebaut hat, oder auch Birkenhof ist ja auch schon keine kleine Destille mehr, dann sieht man schon, dass das alles wirklich pfundige Mittelständler sind, die auch teilweise ja seit hunderten Jahren am Ende, das darf man auch nicht vergessen, eine Tradition in dem Bereich haben, auf der die aufbauen. Und insofern würde ich sagen, das ist der gesunde Mittelstand, wie sagt man, das Rückgrat der deutschen
Ja.
Wirtschaft. Von der Industrie würde ich vielleicht noch nicht sprechen.
Ja. Ich habe bei Industrie tatsächlich gerade im Kopf gehabt, Bimmerle, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja.
Ja, auch inzwischen jetzt seit, glaube ich, 3 Jahren einen eigenen Whisky auf dem Markt haben auch. Und das ist ja wirklich hochindustriell. Das ist eine Riesenbude. Die haben ja ein Outhorn, die machen ja alle Produkte, alles, was man möchte. Sowas Großes hatte ich teilweise irgendwie dann im Kopf. Auf der anderen Seite, wenn man an deutsche Brennereien denkt, denkt man tatsächlich eher an so kleine, ja, Mittelständler bis Handwerksbetriebe, wo halt vielleicht auch, ich kenne es aus meiner Heimat, ich komme ursprünglich aus Jena. Dort gibt es einen Braugasthof und der hat im Hintergrund irgendwo eine Destille stehen, wo die dann auch aus ihrem Bier, was sie herstellen, tatsächlich dann auch eigenen Whisky brennen, zum Beispiel. Ne? Und ich glaube, so in der Whisky-Szene, bei den Whisky-Genießern, hat der deutsche Whisky schon noch so einen Stand, dass das nicht wirklich so industriell ist, wie man das teilweise aus Schottland, USA und so weiter kennt.
Ja, das Verrückte ist ja eigentlich, dass die ganzen großen Destillen ja alles dafür tun, wie eine kleine Destille rüberzukommen.
Ja, das
Also
stimmt.
wenn du jetzt nimmst du eine große Bourbon Brand oder so, ich meine,
Ja.
womit werben die? Die werben mit Holzwarenhäusern, wo irgendwie die Jungs noch nett abends bei einem Whisky oder bei einem Bier zusammensitzen. Und also ich meine, am Ende wachsen manche dann in so eine Größe, dass sie alles dafür tun, wieder wie das kleine beschauliche Objekt rüberzukommen. Und deswegen, also ich finde, wir sind gut daran gedient, dass wir da solide wirtschaftende Unternehmen haben, die ihr Job teilweise wirklich seit hunderten Jahren kennen. Und ich glaube, das ist das Essentielle. Und ich habe nicht per se was gegen industriell gefertigten Whisky, aber ich glaube, das macht auch den Charme und die Nahbarkeit auch der deutschen Szene noch aus.
Ja, das stimmt auch, das Persönliche. Man sieht halt die
Genau.
Leute auch
Ja.
hier und da, kommt super ins Gespräch. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Messe in Erfurt, Tarona Whisky
Ja.
Messe, wo auch viele, viele Brenner immer mit vor Ort sind und sich mit denen einfach mal auszutauschen, einfach mal zu probieren. Und du hast vorhin schon gesagt, dass du auch schon schlechte Erfahrungen gesammelt hast und dass sich in den letzten Jahren wirklich was getan hat. Was glaubst du, woran es
Absolut.
liegt?
Naja, ich meine, auf der einen Seite ist es der, sind es natürlich auch Lerneffekte. Also man darf. Oder vielleicht andersrum, es ist ein großer Teil des Whiskys macht auch das aus, was vor dem Fass passiert. Also das ist auch das, was wir versuchen immer zu vermitteln. Das Narrativ bei Whisky, was uns, ich sage jetzt mal platt gesagt, die Werbung ja über Jahrzehnte versucht hat zu vermitteln, ist, es kommt aufs Alter und vielleicht noch aufs Fass an. So, ne? Das ist ja das, wenn man heute irgendwen fragt, was macht einen guten Whisky aus? Ja, der muss möglichst alt sein und irgendwie vielleicht kommt er mal noch aus einem tollen Fass. So, und was wir aber auch versuchen hervor und herauszuarbeiten, ist, dass die, dass viel, was vor dem Fass passiert, schon essentiell ist. Und da spielt natürlich die Historie der Brennerei eine unglaubliche Rolle. Es ist eine Kornbrennerei, wie Habri mit einer starken Korntradition. Es ist ein Bierbraumeister, wie bei Number Nine. Gibt es einen Obsthintergrund. Und natürlich, klar, das ist am Anfang das, was man den Distillen vorgeworfen hat, dass der nach Obstler schmeckt oder der nach Korn oder wie auch immer. Aber ich glaube, da hat sich heute eine gewisse Stärke draus entwickelt, sodass man eben noch durchaus traditionelle Unterschiede in der Herkunft herausschmeckt, aber trotzdem eindeutige Whiskys hat. Also es sind definitiv auch daneben die Lernkurven, der Austausch untereinander, der Mut, andere Wege zu gehen und sich auch da in dem Bereich weiterzuentwickeln, der es am Ende also ausmacht. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, macht immer eine Wette auf die Zeit. Ne? Nach 3 Jahren ist es ein Whisky, nach 4, nach 5, nach 6. Das heißt, die Lernkurven sind zwar vielleicht steil, aber die Zeit, die vergeht, ist sehr lang. Also ich kann ja nicht schnell iterieren und immer, dieses Jahr bringe ich mal 5 neue Whiskys raus. Ich könnte ja jede Woche einen neuen Gin produzieren, sozusagen, und habe damit natürlich eine viel steilere Lernkurve als beim Whisky, wo ich eben auch auf die Verlagerung, auf die Jahre auch angewiesen bin.
Ja, und ja, dadurch, dass Whisky so ein langsames Produkt ist, denke ich auch, dass man als Anfänger, auch wenn man neu ist, als Brenner, wahrscheinlich gar nicht einschätzen kann, wie sieht das in 3 Jahren aus? Wie sieht das in 10 Jahren aus? Was macht das, wenn ich das vielleicht nicht unbedingt in ein Octave packe, wo die Reifung sehr schnell geht, sondern wenn man dem wirklich mal Zeit gibt, ich finde, das wird erst richtig spannend. Ja? Man hat ja schon so ein paar Brennereien, wo es auch mal einen Whisky gibt, der ein bisschen älter ist. Ich glaube, ich habe irgendwann sogar mal einen 18-jährigen deutschen Whisky getrunken, so einen Tecker-Whisky. Die haben ja schon richtig altes Zeug. Da sind, glaube ich, die Deutschen immer noch relativ weit am Anfang. Ja.
Absolut. Also ich denke, die 12-Jährigen kommen so langsam alle. Es gibt ein paar, die haben die 18-Jährigen. Es ist ja auch so, ich habe letztens auf einer Messe mit jemandem gesprochen, der sagte, deutsche Whiskys sind alle nix, die sind alle zu jung, unter 18 Jahre brauchst du gar nichts trinken. Ja, das ist am Ende, also wir wollen auch ein Stück weit diese Polemik rausbringen aus der Diskussion, ehrlich gesagt, weil natürlich kann ich einen 3 Jahre alten Whisky trinken und einen 4 Jahre alten, und die Frage ist, wann und in welchem Kontext? Und was zeichnet der aus? Und was ist, also ein wesentlicher Spaß am Whisky und an seiner Aromenvielfalt ist ja genau der, dass der 3-Jährige vielleicht anders schmeckt als der 12-Jährige oder der aus dem Bourbon Barrel kommt anders als der aus dem Port Hocksets oder beim, ne, unser Sherry Butt vom Hubble ist ein 500-Liter-Fass. Also ich meine, das muss man erstmal auch hinstellen können, so, ja, ne? Also als Destille. Und insofern bin ich der Meinung, man muss einfach probieren, man muss testen, dafür sind die Messen großartig, dafür sind Podcasts wie eurer großartig, dafür gibt es ganz viele Möglichkeiten, mich damit zu beschäftigen, und von da ausgehend muss ich wieder eine Meinung bilden, was mir schmeckt und was mir nicht schmeckt. Aber das ganze Dogma versuchen wir einfach wegzulassen. Also es darf nur, muss immer alt sein und muss immer in dem und dem Fass sein, weil wir haben halt in Deutschland das EU-Recht, was uns sehr viele Möglichkeiten gibt, was die Fassauswahl angeht und auch was vor dem Abfüllen ins Fass sozusagen passiert. Und warum nutzen wir die Kreativität nicht? Und ich meine, mein Gott, wenn jemand eben Scotch haben möchte oder ein Whisky haben möchte, wie Scotch schmeckt, dann kann er ja auch einen Scotch kaufen. Davon hält ihn ja keiner ab. Wir wollen ja niemanden missionieren. Wir wollen ja Vielfalt aufzeigen.
Ja. Hast du für dich oder habt ihr für euch als 16 States schon in irgendeiner Art und Weise ein ein untrügliches Merkmal für deutschen Whisky rausfinden können oder lebt das aktuell noch von der Vielfalt? Oder ist es gerade die Vielfalt?
Ich glaube, es ist gerade die Vielfalt, die spannend macht. Und es ist, also vor ein paar Jahren war deutscher Whisky vor allem eins noch nicht so lecker und vor allen Dingen auch oft sehr teuer. Das hat viele auch frustriert. Ne? Man hat dann kleine Flaschen gekauft, 0,5er Flaschen, hat viel Geld dafür ausgegeben, hat die dann probiert zu Hause und hat sich gedacht, ja, ob es das jetzt wert war. Und das merken wir auch immer wieder in den Gesprächen noch, ne? Auch wenn Fachhändler sagen, oh, deutscher Whisky habe ich noch probiert, der hat mir wie Blei im Regal gestanden und so. Also man muss da eben auch doch wieder ein Stück weit versuchen, hin zu Qualität auch zu beraten und auch wirklich probieren zu lassen und zu sagen, okay, also probier es und mach dir dein eigenes Bild, wie es heute ist. Und vielleicht noch. Ich habe vergessen, die Antwort darauf zu geben, wo wir uns hinentwickeln wollen. Also natürlich haben wir schon unvorstellbar viele Ideen von eigenem Fasslager, mit eigenen Fässern, mit allem drum und dran. Tatsächlich ist es halt so, wir haben natürlich jetzt nicht unerheblich viel Geld auch in die Hand genommen, dieses ganze Projekt zu starten und auch zu entwickeln. Jetzt geht es darum, dass wir beweisen, dass der Markt das annimmt, dass die Leute die Produkte toll finden, dass wir weitermachen. Und auf der Basis sind alle Möglichkeiten ehrlich gesagt offen. Also wir haben tierisch Bock und tausend Ideen. Es muss eben nur auch uns die Kunden zeigen, dass sie die Ideen genauso toll finden wie wir, weil jetzt haben wir zwar vier Abfüllungen oder andersrum, als die Abfüllungen fertig waren. Da haben wir schon ganz schön was geschafft, auf das wir stolz sein konnten, aber solange keiner die Flaschen kauft, haben wir auch nichts gewonnen. Ne? Und das ist eben uns auch wichtig, dass wir jetzt eben auch wirklich viel mit den Leuten reden. Wir haben einen Chat auf der Webseite, machen Podcasts für euch, Tastings, holen uns Feedback ein, was schmeckt nicht, was wünschen sich die Leute. Und das ist für uns jetzt eben auch noch eine sehr, sehr wichtige Experimentierphase, in der wir da gerade sind. Und tatsächlich entwickeln sich aber alle vier Abfüllungen, auch was die Verkäufer angeht, sehr gut. Also ich befürchte, dass sie schneller weg sind, als uns auch lieb ist.
Das freut mich auf der einen Seite sehr, für euch natürlich. Auf der anderen Seite natürlich schade, wenn es dann ruckzuck geht. Aber so soll es ja eigentlich auch sein. Das ist jetzt auch nichts, was dafür ausgelegt ist zum Sammeln. Naja, gut, vielleicht der Penninger könnte ich mir am ehesten noch vorstellen, aber da gibt es ja, was sind 275 Flaschen?
285 hat der Penninger, genau.
85, genau. Gibt es ja eh nicht so viel. Ja, das ist ja jetzt wirklich, ich meine, wenn man es überlegt, das können 285 Leute, das
Absolut.
hat dann wahrscheinlich tut ihr noch ein paar zur Seite stellen. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar für Tastings. Da sind wir ruckzuck
Absolut,
bei
genau.
vielleicht 250, die dann wirklich in den Markt gehen. Und damit ist ja gar nicht viel da. Und auf der anderen Seite, die anderen Abfüllungen, ich glaube, das sind ja auch Trinkabfüllungen. Das sieht mir nicht aus, wie das ist was man sich unbedingt in den Schrank stellt. Einfach um es aufzubewahren. Das Label, ich finde es total schön, aber es ist
Danke.
schon minimalistisch. Die Flasche ist,
Ja.
ich glaube, man nennt dies, ist eine Standard Liquor Bottle, ne? Perfekt gemacht. Sieht aus wie eine schottische Flasche oder Signatory Vintage oder ähnliches, nur mit
Ja,
einem
sie ist eine
Deckel.
schottische Flasche.
Ja.
Und wir haben die aus Schottland. Also Korkenstopfen, Kapsel und Flasche sind aus Schottland importiert,
Ja.
weil wir eben auch von vornherein sagen wollten, guck mal, wir sind Whisky. Und das ist eben. Gibt keine symbolischere Flasche für Whisky als die Standard Liquor Bottle. Und deswegen haben wir uns für diese Flasche entschieden. Wir wollten auch einen dünnen Glasboden haben, weil das Thema Nachhaltigkeit, Logistikkosten
Ja, klar.
eben auch immer relevanter wird. Und auch wenn natürlich man früher immer blockschweren Glasboden haben wollte, der irgendwie gut daherkommt, war unser Ansinn jetzt auch eher zu sagen, ey, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Die Flasche soll wirklich schön sein und auch gerade auf den Birkenholzstopper oben sind wir super stolz und auf die Alukapsel, die sich super schön öffnen lässt. Also das ganze Erlebnis war uns schon sehr wichtig, auf einem sehr hohen Niveau zu sein. Aber ich gebe dir völlig recht, man soll mit unseren Whiskys Spaß haben und die trinken und Man kann sie sammeln, muss das aber nicht. Also für mich ist das immer so ein bisschen wie so ein lustiges Taschenbuch, sage ich mal. Ne? Also man hat irgendwann vielleicht mal so eine ganze Reihe von uns und dann
Ja.
kann man die auch gegeneinander testen, lässt vielleicht in jedem so eine Pfütze drin, um vielleicht mal einen Birkenhof aus 2023 mit einem 24er oder so zu vergleichen. Aber klar, wir wollen, dass die Leute das genießen und Freude daran haben.
Ja, ich mache das privat auch so. Also wenn ich irgendwie eine Flasche habe, wo ich sage, okay, können sich doch mal lohnen, ich packe mir eigentlich immer 10 bis 20 cl in so ein Sample-Fläschchen und das kommt dann ins Archiv, dass man dann doch später irgendwann nochmal probieren kann, was auch total cool ist und das gehört
Eine
ja auch
gute
irgendwo
Idee.
dazu. Aber von den wenigen Flaschen dann irgendwie eine zu haben und die dann nicht aufzumachen, ist halt auch doof. Das meinte ich
Ja,
jetzt.
richtig, ganz
Und das
genau.
ist nicht so ein Regalhüter im privaten Regal quasi schon, den man dann da stehen hat. Man freut sich, dass man immer mal angucken kann
Absolut.
und trinkt das Ding nie. Ja, und
Absolut.
insofern finde ich das schon gut, dass das auch so ist jetzt keine total fancy Umverpackung oder irgendwie was dabei. Das ist halt auch im Endeffekt für den Trinker gemacht.
Genau, also wir wollten, es gibt, da gab es natürlich auch noch Ideen, was so Umverpackung angeht. Also wir haben beim Label schon auch Wert drauf gelegt, dass es ein sehr hochwertiges Papier ist und auch ein sehr hochwertiger Druck.
Ja.
Auch das Label Design haben wir auch mit einer Designerin zusammen gemacht, auch wirklich viel Arbeit und Mühe reingeflossen, dass das auch mit unterschiedlichen Namenslängen funktioniert. Also Heinrich
Ja.
Hubble im Verhältnis zu Number 9 zum Beispiel sind ja wirklich komplette Unterschiede.
Jeden Fall.
Die sind in der Art und Struktur immer gleich. Der einzige Unterschied ist, beim Penninger haben wir die 3 Jahre nicht draufstehen. Das hat rechtliche Gründe. Man darf nicht mit Offenkundigkeiten werben und da ein Whisky mindestens 3 Jahre alt sein muss, um Whisky zu sein, darf man nicht als Produktauszeichnung draufschreiben, dass er 3 Jahre alt ist. Das ist so ein bisschen
Wirklich.
wieder so eine Verrücktheit des deutschen Rechts. Deswegen steht da nur die 2020 Vintage drauf. Aber genau, das sind so, sonst sind die im Grunde gleich und auch sollten auch möglichst ergonomisch sein, dass man sofort erfassen kann, worum es geht.
Aber es steht doch kein Bottling-Datum drauf.
Also das 2020 Vintage, das durften wir draufschreiben.
Ja.
Die hätten aber nicht draufschreiben, das sind 83 years.
Okay, verrückt. Das ist, ja, okay, weil Whisky muss ja 3 Jahre alt sein. Okay, verstehe. Na da. Aber wie gesagt, insgesamt, ich bin trotzdem, also von den Labels an sich,
Genau,
schön.
gib das weiter. Ja.
Ich finde das auch mega gut, dass diese kleine Flagge, dieser kleine Störer da, deutsches
Ja.
Erzeugnis. Wir rennen gerade alle diesen, also so ein paar Whisky-Nerds, auch die hier, der Leipziger Whisky-Stammtisch, wir rennen gerade alle diesen alten Flaschen hinterher, wo drauf steht ausländisches
Ja.
Erzeugnis, ne? Und ich
Ja.
glaube, das ist schon so ein bisschen daran angelehnt, was eigentlich ganz cool ist und auch so ein bisschen wieder die Historie mit reinbringt. Finde ich ganz witzig.
Ja, wir wollten halt ein Etikett machen, was international funktioniert. Deswegen ist auch sowas wie Age 7 Years da drauf und
Ja.
7 Jahre gealtert. Das heißt also, für den Export funktioniert das Label. Und das Label ist aber nicht abhängig von der Idee des deutschen Erzeugnisses, weil eben auch natürlich German Single Malt Whisky auf den Labels draufsteht.
Ja.
Aber klar, es gibt ein paar Details, wo wir uns natürlich freuen, wenn Fans und Nerds die erkennen und sagen, ah, guck mal, da steckt eine gewisse Liebe zum Detail drin. Das freut uns auf jeden Fall.
Ja, absolut. Nein, richtig cool. Was würdest du denn als Nachfolger nach dem Penninger empfehlen?
Ich würde sagen, wir machen mit dem Hubble weiter.
Ja.
Der Hubble
Genau.
ist, genau, der Hubble ist 4 Jahre alt. Insofern was Besonderes, weil es der einzige ist, von dem es bei uns über 300 Flaschen gibt, nämlich genau 640 Flaschen. Das liegt
Eieiei.
daran, dass wir eben wirklich den Inhalt eines kompletten Sherry Butts gekauft haben. Und ein Butt ist ungefähr 500 Liter Fass, so ganz grob. Und sehr eindeutige Sherry-Noten, die dabei rauskommen. Sehr, sehr fein, weich, süß, dessertig, finde ich, an der Nase. Und genau, mit 58 Volumenprozent eingestellt.
Ja, ordentlich. Ich finde in der Nase aber auch, dass der eine gewisse, auch wieder eine Spritzigkeit hat in Richtung Zitrus. Kommt auf jeden Fall auch schön durch. Und hier bei dem habe ich jetzt zum Beispiel das Gefühl, okay, könnte deutscher Whisky sein.
Ja,
Funktioniert.
er ist auch, genau, er ist natürlich von der Herstellungsart ein bisschen anders als teilweise die anderen. Bei Hubble wird nicht geläutert, anders als zum Beispiel bei Nine Springs. Das ergibt natürlich vorne heraus einen volumigeren, runden, vollmundigen Geschmack, der aber hier auch gut im Kontrast steht zu dem Sherry Butt, weil natürlich gerade Cream Sherry braucht schon einen Gegenspieler, damit es nicht am Ende ein Likör wird vom Geschmack. So, insofern passt das eigentlich in der Kombination sehr gut und ich finde auch, die 4 Jahre sind die perfekte Alterszahl für dieses Cream Sherry Butt. Wäre deutlich älter gewesen, wäre wahrscheinlich zu süß, zu wuchtig geworden und jetzt
Ja.
hat er noch genauso diese Spritzigkeit, die du irgendwie im Kopf gerade hattest,
Ja.
kombiniert mit einer sehr eleganten Dessertnote, würde ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, das ist so eine Süße, die da ist, die aber keineswegs überlagert und aber gleichzeitig, ich kenne das von Weinen, wo so ein
Ja.
Touch Süße dabei ist
Ja,
und
ja,
die animiert zum Weitertrinken. Und
ja. Ja, genau.
ne, man möchte dann im Endeffekt, da kommt noch ein bisschen, da geht noch was und genau das kommt dann im Endeffekt. Man hat so einen schönen Trinkfluss und die 58. Ich dachte gerade kurz, oh, ich bin ja eher so bei 48 zu Hause, aber geht voll klar.
Also da haben wir uns auch ziemlich viel Mühe gegeben, den anzustellen. Wir haben da wirklich auch in der größeren Runde zusammengesessen bei Hubble und haben auch verschiedene Einstellungen einfach durchgetestet und waren am Ende gemeinsam der Überzeugung, dass er einfach mit den 58% am besten rauskommt.
Hab gerade nochmal probiert. Und ja, also der Alkohol ist wirklich gut eingebunden. Der hat natürlich einen Punch. Ich meine,
Hat er auf jeden
58% kann
Fall.
man auch nicht wegreden, wäre auch schlimm, wenn man das nicht merken würde. Aber wieder, ja, es passt einfach. Ja, du hast recht. Und was jetzt wirklich auch so auf der Zunge kommt, sind, was mich gerade verwundert, auch so ein bisschen reife Südfrüchte. Die hier schon mit durchkommen. Auch sehr
Ja, kann
spannend,
ich gut
definitiv.
nachvollziehen. Ja,
Ja.
also es ist, ich finde, wenn man so sagt, der Penninger ist so ein bisschen der Whisky, den man auch gut mal auf den Tisch stellen kann, mit Kumpels trinken kann, oder Freunden, Freundinnen, wie auch immer,
Ja.
einfach bei einem schönen Sommerabend beim Grillen oder so, finde ich, der Hubble hat schon auch irgendwie ein Stück Dessert-Charakter. Ich finde, er ist ein super Digestiv, könnte er sein. Er könnte nach einem leckeren Essen ausgegeben werden. Ist aber ich gebe dir auch total recht, durch diese Kombination aus Spritzigkeit und Süße lädt er auf jeden Fall ein, nicht nur einen davon zu trinken. So, ich finde das ganz interessant, weil es bleibt was im Mund hängen, wo man sich denkt, ich möchte eigentlich noch mal ein
Genau.
Schlückchen von haben, weil
Mal.
es irgendwie irgendwas noch in mir anklingen lässt, was ich noch nicht so für mich rausgefunden habe. Ne? Und das macht ihn eben auch wirklich zu einem super spannenden Whisky.
Ja. Und auch spannend, dass es halt wirklich so viele davon gibt. 640 ist ja erstmal eine Ansage, dass man auch hier, was ich immer ganz schlimm finde, was auch die Whisky, egal ob jetzt deutscher oder schottischer oder amerikanischer Whisky, dass es oft so wenige Flaschen gibt, dass, wenn das Zeug auf dem Markt ist, die Leute sofort kaufen müssen und man hat keine Chance mehr zu probieren. Das heißt, es gab ja eine Zeit lang, da ist man vielleicht mal auf eine Messe gegangen und dann, ach ja, dann kann ich den noch irgendwo mir, ich habe vielleicht auf der Messe probiert und ich könnte den dann entweder im Fachhandel oder online noch kaufen. Und das ist ja alles gerade nicht mehr möglich oder war es lange Zeit. Jetzt fängt es gerade wieder an, glaube ich, so ein bisschen, dass die Flaschen auch mal eine Woche oder zwei in einem Shop überleben, und gerade auch bei so einer ordentlichen, für den deutschen Whisky zumindest, glaube ich, Flaschenanzahl, da hat man auch mal die Chance zu sagen, komm, ich mache vielleicht eine Flaschenteilung und bestelle mir danach eine
Absolut.
Flasche, wenn ich Bock habe. Und das hat mir gefehlt insgesamt. Und ich freue mich immer wieder, wenn es so ein paar Sachen gibt, die auch mal ein halbes Jahr in einem Shop stehen, was ja auch, ich glaube, die Shops auch der Fachhandel, die waren jetzt lange Zeit extrem verwöhnt. Ne? Die haben extrem schnell gedreht. Das Zeug kam rein aus dem, von den großen Importeuren und war nicht mal eine Woche irgendwie in den Shops, dann war es schon wieder unterwegs. Und dass jetzt aber auch die Sachen mal wieder ein bisschen stehen und man auch mal eine Chance hat zu gucken und auch mal Sachen entdeckt vielleicht, das finde ich eigentlich ganz schön gerade.
Ja, ich meine, also bei uns ist es ja so, als reiner Einzelfassabfüller sind wir ja immer auf das angewiesen, was noch im Fass drin ist. Ne? Also wenn du jetzt, also wie gesagt, das Bad nicht, aber knapp 500 Liter, damit kommen halt auch deutlich mehr Flaschen raus. Wenn du jetzt siehst, der Penninger ist ein, da ist es ein Barrel, ähnlich wie beim Number 9, ist es auch ein Barrel. Und der, die unterscheiden sich in 5 Jahren Reifung. Und bei dem einen hatten wir 285 Flaschen und bei dem anderen sind noch 190 rumgekommen, bei derselben Fassgröße. Ne? Das darf man eben auch nicht vergessen, dass mit der Länge der Reifung durch den Angel Share natürlich auch Alkohol flöten geht. Und deswegen ist, glaube ich, diese Mischung ganz gut und deswegen wollen wir eben auch natürlich ein Stück weit auch mit dem Etikett erklären, ey, was ist das genau für ein Fass? Und wer es nicht weiß, kann immer noch bei Wikipedia gucken oder wo auch immer, was gibt es für Fassarten, wie unterscheiden die sich, weil natürlich auch die Größe des Fasses ganz starken Einfluss auf den Geschmack hat. Ne, wie du es früher gesagt hast, ein Oktav oder ein 30-Liter-Fass, da ist einfach so viel Holz im Verhältnis zur Oberfläche, wo der Alkohol mit in Berührung mit dem Holz kommt, dass natürlich extrem schnelle Reifungen möglich sind, aber natürlich auch extreme Aromen passieren können, starke Holzigkeit und Co. Und bei dem Cream Sherry Butt hast du halt sehr viel Holzfläche durch die Größe des Fasses und dadurch natürlich einen sehr, sehr harmonischen Geschmack am Ende raus, den du mit einem kleinen Fass jetzt noch nicht hinkriegen können.
Genau, also das Volumen ist ja im Endeffekt viel größer. Das heißt,
Genau.
du hast nicht so einen
Genau.
riesengroßen Kontakt im Endeffekt
Genau.
in dem Fall. Und ja, wie gesagt, ich bin auch ein Fan davon, von großen Fässern. Man schmeckt manchmal diese kleinen Fässer, wenn sie wirklich 50 Liter, 60 Liter, ne? Oder das ist dann wirklich so ein Ding. Wir haben ja hier selber in Leipzig mit ein paar Freunden so ein kleines 30-Liter-Fass liegen. Und haben uns wirklich Mühe gegeben, dass das erstens, es waren ehemaliges Jim Beam Fass, wir haben das nochmal ausgelaugt, haben dann selber Sherry reingefüllt, war es Sherry? Nein, Port reingefüllt. Die erste Abfüllung lag genau 3 Jahre, dann war auch gut. Und jetzt kann man sich mit der Zweitbefüllung ein bisschen Zeit lassen, ne? Was macht ihr mit den Fässern? Ich gehe
Also
davon
die
aus, dass.
Fässer,
Ja.
ja, die Fässer bleiben bei den Destillen.
Okay.
Wir kaufen wirklich den Inhalt. Das ist auch gut so, weil solange wir jetzt nicht irgendwie mit einem eigenen Fasslager unterwegs sein wollen oder noch nicht unterwegs sind, ist es natürlich für uns auch ein logistisches Thema. Wir kriegen einfach den Whisky abgefüllt in einem Kunststoff oder in einem Edelstahlfass. Der geht zum Abfüller und das ist einfach vom Handling in Gänze viel, viel einfacher und viel komfortabler und auch viel sicherer.
Kann ich mir gut vorstellen. Also ist jetzt nicht die Idee zu sagen, okay, ich könnte jetzt einen Hubble in einem Ex-Penninger Cask greifen.
Also ich habe sehr viele Ideen im Kopf, die alle aber auch wirklich erstmal reifen müssen und auch mit den Destillen auch einfach mal unter, nicht unter 4 Augen, aber mal an einem Tisch besprochen werden müssen. Ne? Also es gibt ja jetzt, wenn ich das, es gibt also eine Kollaboration, glaube ich, von Slyers und Brigantia. Das können die Destillen untereinander natürlich irgendwie ausmachen, wie sie wollen. Wenn natürlich noch ein unabhängiger Abfüller dazu kommt, dann ja, ist die Frage, wer sich wie in die Karten gucken lassen möchte,
Ja, okay.
wer wie Spaß und Interesse an dem Experiment hat, auch ein bisschen verrückt dabei ist.
Ja.
Aber ich gebe dir total recht, es gibt unglaublich viele Varianten, mit denen man coole Sachen noch machen könnte. Und das ist sicherlich eine davon. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik.
Ich habe jetzt gerade, als ich die Flaschen hier vor mir sehe, nochmal durchgeschaut und mir ist aufgefallen, dass alle tatsächlich aus First-Fill-Fässern kommen. Wollt ihr das immer so machen oder war das jetzt Zufall?
Das ist tatsächlich Zufall. Wir uns ist die Einzelschlossabfüllung ist uns wichtig und es ist wichtig, dass es ein Single Malt ist und uns ist wichtig, dass er nicht gefinished ist mit irgendwas, sondern dass man wirklich den Fasscharakter herausschmeckt und das ist tatsächlich wirklich in dem Fall ein Zufall. Wir hatten von einer Destille auch ein Second Fill angeboten bekommen, haben uns aber am Ende für den First Fill entschieden, aber weil es auch ein anderes Fass war und es einfach besser geschmeckt hat.
Okay. Du ganz privat, was trinkst du für Whisky?
Meine Frau und ich sind unfassbare Irland-Fans. Wir sind sehr viel in Irland und teilweise wirklich mehrmals im Jahr. Dadurch haben wir natürlich einen starken Bezug auch zu der Insel und auch so Land und Kultur. Das heißt, wir sind ein Stück weit schon auch, oder ich bin ein Stück weit schon auch Fan von Irish Whisky. Ich mag auch die Geschmacksprofile, die dort herkommen, sehr gerne. Im Moment ist es tatsächlich so, dass ich nahezu nur deutschen Whisky trinke, weil man jetzt natürlich auch nicht jeden Tag nur Whisky trinkt und dann man aber, wenn man sich dann durchprobieren will und erst recht, wenn man mit eigenen Abfüllungen
Ja.
arbeitet, muss man sich natürlich auch teilweise mit den Abfüllungen ein Stück weit anfreunden und die mal auch mal mehrere Tage hintereinander mal probieren und mal
Ah ja,
gucken, wie die es zu unterschiedlichen Tageszeiten auch sich anfühlt und so und auch, ne, viele Destillateure probieren ja auch morgens direkt nach dem Aufstehen mal ein Stückchen, um einfach mit einem ganz frischen Mund sozusagen
Ja.
und einem ganz frischen Kopf mal ein Geschmacksprofil zu erkennen und dadurch ist die Auseinandersetzung bei uns im Moment so stark mit dem deutschen Whisky, dass ich tatsächlich fast nur deutschen Whisky mal trinke. Genau, irischer ist großartig. Ich mag aber auch wirklich die Sachen von Aurora Spirits aus Norwegen. Also ich habe keinen Favoriten, kein Favoritenland vielleicht aus Irland. Ich finde alles großartig und ich freue mich über jedes Land, was versucht, irgendwie seinen eigenen Weg im Bereich Whisky zu gehen.
Ja, das gibt es ja inzwischen einige. Zum Glück, obwohl zu manchen Leid, zu manchem Glück, kommt immer drauf an. Was bringt denn die Zukunft bei euch? Wo geht's denn hin im Jahr 2024? Du meintest schon, es kommen noch drei Abfüllungen, ne?
Also wir wollen in der ersten Jahreshälfte mit drei weiteren Abfüllungen rausgehen. Da haben wir auch schon, eine ist schon sehr konkret.
Ja.
Die andere werden wir wahrscheinlich zwischen März und Mai auch festzonen. Und bei der letzten sind wir in Gesprächen auch. Und dann gucken wir mal, was die zweite Jahreshälfte bringt und auch was unsere bisherigen Partner Birkenhof, Penninger, Hubble und Number 9 an Interesse haben, mit uns auch nochmal vielleicht eine Abfüllung zu machen. Also ich denke, da wird es dieses Jahr ein bisschen noch was zu entdecken geben. Allerdings muss ich auch wirklich sagen, dass die vier, die hier stehen, solange sie verfügbar sind, wirklich auch der eigentlich ein perfekter Start in diese, in unsere 16 States Welt sozusagen sind.
Finde ich auch spannend, weil es auch unterschiedliche Fässer sind. Wir haben jetzt zwar zweimal Ex-Bourbon Barrel, aber wenn man die nebeneinander steht, das sind komplett andere Welten. Ja, der
Okay.
Pfenniger ist schon sehr hell, also oder so typisch,
Okay.
eigentlich typisch Bourbon Cask, wie man es erwarten würde. Und wenn ich mir jetzt hier Number 9 anschaue, auch aus dem First Fill Bourbon Barrel, der hat schon eine Ordnung, der mutet fast an wie ein Bourbon selbst, ne? Von der
Er hat auch
Farbe.
ein sehr spezielles Fass gehabt. Also das muss man beim Number 9 tatsächlich sagen. Er hat ein sehr, sehr spezielles Fass, aber ich würde vorschlagen, bevor wir über den Number 9 reden, machen wir noch einen Schlenker am Birkenhof
Ja,
vorbei
gerne.
und beschäftigen uns mit dem Birkenhof. Ein 7-jähriger Whisky im Port Hogshead. Hogshead ist ja auch nochmal eine Fassgröße gelagert. Hier sind 258 Flaschen bei rausgekommen mit 57,5 Volumenprozent eingestellt. Ich liebe die Farbe alleine schon. Also man kann jetzt in dem Podcast keine Farben sehen, aber Die Bilder zeigen ziemlich klar das Bild. Er ist fast knallrot.
Ja.
Wir haben schon Fachhändler gesagt, ich kann euch den Whisky nicht abnehmen, weil ihr habt die Deklaration nicht drauf, dass der gefärbt ist. Und dann habe ich ganz unglaubwürdig nachgefragt, gesagt, der ist nicht gefärbt, der kommt so aus dem Fass, das ist eine echte Farbe.
Ja.
Und das wurde mir erst gar nicht abgekauft. Ich musste erst mal Überzeugungsarbeit leisten. Und ja, das ist natürlich schon wirklich ein Highlight, was uns da den dritten Hof zur Verfügung gestellt hat, auch.
Ja, gerade bei Podcasts hat man diesen rötlichen Einschlag echt häufig, finde ich. Das ist auch bei unserer eigenen
Absolut.
Abfüllung hier so. Der kommt auch mit einem guten Rotstich daher. Und ich fand auch gleich die erste Nase, ich bin sofort da zu Hause. Ich mag das total. Diese Portnoten, ne? Es ist nicht weit weg von Sherry, aber trotzdem ist das immer extrem eigen und macht einfach echt viel Spaß. Ich sag mal Cheers.
Ja.
Und die Nase, die hat für mich gerade einen Einschlag gehabt, dass das schon, also man hat schon in der Nase die Kraft ge auch gerochen ist. Also wenn man die Nase zu nah ins Glas hält, kam da schon ein bisschen was raus. Aber ich habe dann gerade probiert, wieder das Gleiche, auf der Zunge eigentlich relativ entspannt. Und das, also ich denke, dass durch die Süße kommt, die er tatsächlich mitbringt. Schöne Fruchtigkeit geht ein bisschen auch in
Absolut.
Richtung Ab Erdbeere, finde ich.
Ja, finde ich auch. Beerenfrüchte sind ganz klar da.
Und das ist tatsächlich für mich auch so ein bisschen dessertmäßig. Ja.
Ja, der Birkenhof ist ein.
Ui. Oh, schön.
Ja, der Birkenhof ist ein Whisky, der, ich finde, nicht gut geeignet ist dafür, den einfach mal auf den Tisch zu stellen, wenn man mit 10 Freunden grillt, anders als beispielsweise der Pemminger, sondern ich finde, der Birkenhof ist ein Whisky, den ich durchaus auch, mit dem ich mich den ganzen Abend auch alleine beschäftigen kann. Also ich finde, man kann den auch gut abdeckeln, mal den Deckel hochnehmen, mal wieder riechen, nochmal wegstellen, mal probieren, nochmal eine Stunde stehen lassen. Der verändert sich, wird interessant, weil die Facetten unterschiedlich rauskommen. Ich finde, das ist wirklich entweder natürlich in Anführungsstrichen Dessert, aber ich glaube auch, dass der wirklich super dafür geeignet ist, wenn ich ein gutes Buch lese, einen schönen Film gucke, nebenher einen Whisky trinken möchte und dann mich auch damit relativ lange aufhalten kann. Ich finde, das gibt der auf jeden Fall her und macht auch insbesondere deswegen Freude. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wenn man den einfach nur ausschenken würde, dann würde man der Komplexität nicht gerecht werden. Und ich glaube, dann könnte ich auch den ein oder anderen Trinker auch überfordern.
Kann ich mir vorstellen, kann sein, auf der gleichen, also ich würde noch was hinzufügen. Also ich kann mir die Situation total gut vorstellen und finde aber gleichzeitig, dass gerade der auch einer ist, den man in geselliger Runde, mir fällt gerade einfach nur Barbecue ein, weil die Aromen mich so ein bisschen auch in Richtung Barbecue-Soße ziehen und den bei einem schönen Grillabend mit ein paar Freunden auf den Tisch gestellt, definitiv würde auch funktionieren. Geht auf jeden Fall
Absolut.
auch. Man kann ja auch immer mit Wasser spielen. Ne? Wenn jetzt die 57,5 Volumenprozente zu viel sind, ist ja kein Problem. Habe ich jetzt gerade noch nicht probiert, aber ich denke schon, dass da noch ein bisschen Potenzial ist, dass man auch da noch ein bisschen Wasser mit hinzugeben kann. Meistens, was ist meine Erfahrung, auch bei deutschen Whiskys aus Port- oder Sherryfässern, passiert dann Folgendes, dass sie nochmal ein Stückchen süßer einfach werden auch. Man darf es natürlich mit dem Wasser nicht übertreiben. Irgendwo ist auch gut, aber da hat er auf jeden Fall Reserve und ich finde auch, wie gesagt, ob sowohl einfach entspannt zu Hause mit viel Zeit als auch mit Freunden beim Barbecue etc. ist das ein Ding, was absolut funktionieren könnte.
Also der lädt auf jeden Fall ein, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja.
Genau, nehmen wir das Barbecue-Beispiel, greifen wir das nochmal auf, kommt sicherlich ein Stück weit drauf an, ob ich mit Whisky-Fans ein Barbecue mache oder mit Leuten, die nicht so viele Berührungspunkte haben. Ne?
Absolut, ja.
Das macht sicherlich einen Unterschied, aber er bietet Vielleicht drehen wir es rum und sagen, er bietet einfach Platz für Gespräche und fürs Entdecken und deswegen
Ja.
kann er sowohl geeignet sein, als auch ungeeignet sein für jedes Szenario. Genau, und das macht ihn aber eben auch, finde ich, auch besonders spannend. Bin sehr, wirklich auch sehr stolz auf den Birkenhof. Das ist ein ganz, ganz, ganz toller Whisky, der uns da zur Verfügung gestellt wurde.
Die Süße bringt gleichzeitig Tiefe mit den Fruchtaromen. Der bleibt ewig auf der Zunge. Ich hätte erwartet, dass er ein bisschen schärfer ist irgendwie. Das ist gar nicht da. Also da merkt man wahrscheinlich auch, dass halt 7 Jahre auch ein gutes Stück Zeit sind, die da ins Land gegangen sind. Spannend. Auf jeden Fall cool. Gleichzeitig würde ich sagen, ist das einer, wie du schon gesagt hast, da kannst du dich hinsetzen, den ganzen Abend eben an einem Glas trinken und riechen und immer mal wieder ein bisschen probieren, weil durch diese schon intensive Süße könnte es, glaube ich, wenn man davon, weiß ich nicht, gibt es ja Leute, die sollen auch mal 3, 4 Gläser Whisky trinken, könnte das fast zu viel werden.
Gibt's das? Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja.
Genau, ja, also das ist, also du merkst die 7 Jahre ihm an, ganz klar. Du merkst aber auch an, dass, also das ist meine persönliche Meinung, der Jonas vom Birkenhof ein für sein junges Alter eine sehr klare Linie im Kopf hat, wie man auf dem Birkenhof Whisky macht. Und
Okay.
ich finde, dass. Das macht spannend und wenn man die anderen Birkenhof, auch die eigenen Whiskys mal probiert, dann kriegt man schon ein Bild davon, dass da jemand einer klaren Linie folgt und ja, eine Signatur entwickelt, die für den Birkenhof Whisky steht. Und das, finde ich, kommt besonders gut in dieser Einzelfassabfüllung raus.
Und was ich bis jetzt von Birkenhof gesehen habe, waren immer nur, die haben so total schöne Flaschen auch, wenn die irgendwie
Ja,
abgefüllt
genau.
sind. Das waren aber, also ich weiß nicht, ob ich das noch nicht gesehen habe, aber meistens waren das eher so Sachen, die aussahen wie eine Birkenfassabfüllung. Also war jetzt nicht irgendwie was mit einem krassen Fasseinschlag irgendwie drin. War der da jetzt mit die ersten oder wie hat sich das dargestellt?
Ja, sie haben mittlerweile ja auch ein paar speziellere Produkte draußen, wo man auch noch mehr entdecken kann von den Möglichkeiten, die oder von den Kompetenzen, die am Birkenhof da sind. Und ja, also kann ich nur zum Entdecken einladen. Bin ein Riesenfan und wir sind natürlich auch insofern ja auch schon für uns was Besonderes, weil ich nicht weiß, ob wir so einen Start hingelegt hätten, wenn man am Birkenhof nicht gesagt hätte, komm, den geben wir jetzt mal ein Fass und zwar ein gutes. Weil es ist wie immer im Leben, aller Anfang ist schwer und da sind wir auch um wirklich den Birkenhof zu Dank verpflichtet. Das muss man auch nicht zum Ausdruck bringen.
Hatte ich bis jetzt auch tatsächlich, glaube ich, noch nie im Glas. Ich habe die Flaschen immer mal nur gesehen. Von daher auch bin ich dir Dank verpflichtet,
Ja, vielen Dank, ja.
dass ihr das gemacht habt. Und ich bin wirklich positiv tatsächlich überrascht von dem gerade. Das macht echt Spaß. Rotwein findet. Nee, es kennt, findest du sogar eine Vollreifung, ja. Stimmt, ja. Ich habe ja vorhin gesagt, immer die First Fill Abfüllung, First Fill Porter Oxhead. Sehr, sehr cool.
Genau, und alle halt natürlich voll genug, klar, weil sie nie, also wir haben keinen Fasswechsel an irgendeiner Stelle, kein Finishing. Er hat wirklich Jahre da drin gelegen, so wie er ist, und den Charakter sieht man und schmeckt man auch.
Schließt ihr das gänzlich aus, dass ihr finished oder zum Beispiel auch Re-Rack, dass ihr mal ein anderes Fass umfüllt? Oder ist das so, wie es passt?
Ich würde sagen, wir brauchen insbesondere für den Start ein klares Profil für das 16 States steht. Und das ist die Einzelfassabfüllung, die Vollreifung, das hohe Volumenprozent, sehr klare Deklaration, was kriegt derjenige, der es kauft, sehr eindeutig, sehr transparent, das sind die Sachen, für die wir stehen. Ich bin kein Fan von Dogmen. Im Grunde ist alles denkbar. Es muss aber wohl überlegt und auch wohl kalkuliert und dosiert eben passieren. Also es ist nicht so, dass wir eben sagen, also wir gehen nicht raus und sagen, ihr dürft nur Einzelfassabfüllungen trinken oder so. Das ist ja alles Quatsch. Das ist eben unser Profil, unsere Positionierung am Markt und die müssen wir natürlich auch jetzt ein Stück weit erstmal auch beibehalten, um überhaupt am Markt erkannt zu werden.
Ja.
Das soll uns aber nicht von bescheuerten Ideen abhalten, um es mal so zum Ausdruck zu bringen. Und es gibt, spricht auch überhaupt nichts gegen Finishing und gegen alle anderen Varianten, es spricht da überhaupt gar nichts gegen. Also das ist uns auch wirklich total wichtig. Nur eben, wir haben uns eben für diesen Weg entschieden und dem
Ja.
folgen wir jetzt auch erstmal ein Stück.
Ja. Wie sieht's mit Rauch aus?
Ja, das, wir sind da, glaube ich, mit jemandem im Gespräch, der in dem Bereich wahrscheinlich das beste Produkt am deutschen Markt herstellt oder eines der besten Produkte. Das ist aber gar nicht so leicht in Deutschland, peated Whiskys zu bekommen, die auch wirklich gut schmecken und die auch eine Authentizität mit sich bringen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da gibt
Woran
es
rappelt's
auf jeden
denn?
Fall. Ja, erstmal ist der Prozess, also die Idee des Peatens ist ja nicht, auch nicht ursächlich in Deutschland mit irgendeiner Tradition behaftet. Ne? Das darf man eben auch nicht vergessen. Also wenn man jetzt zum Beispiel durch Irland fährt oder so, dann sieht man auch diese ganzen Stellen, wo im Grunde dann der Torf geschnitten wird und so. Und es hat eine starke Tradition im Hintergrund. Und man muss eben aufpassen, dass man eben mit einem Peated, dass es eben trotzdem noch ein authentischer deutscher Whisky bleibt und
Ja.
ist auch dann am Ende des Tages so. Das ist nicht leicht. Also vielleicht verhinkt der Vergleich ein bisschen, aber es ist so ein bisschen so, wie wenn ich gute bayerische Gasthausküche koche und dann sag so, und jetzt bringe ich da mal Sojasauce mit ein. So, und natürlich kann das total gut funktionieren,
Ja.
kann aber auch gehörig nach hinten losgehen. Und dann muss man sich schon noch mal intensiv auch mit auseinandersetzen als Destillateur. Wie viel kann ich dem dann zumuten? Wie ist die Qualität am Ende des Tages? Und funktioniert es auch für uns? So,
Ja.
aber da könnte was auf uns zukommen.
Okay, das klingt spannend. Ich habe ja ganz oft bei so manchem deutschen Brenner Whisky probiert, der rauchig sein sollte, was dann aber doch nur, was ist das dann? Ist das Buchenrauch? Ich glaube.
Ja,
Über Buchenrauch, und dann
genau.
schmeckt das, halt wie ein Schinken. Wie das Schlenkerle, ne? Das ist ja genau das, bei dem Bier, das ist ja genau diese Rauchnote, was das Bier so berühmt gemacht hat, was bei dem Bier sicherlich auch gut funktioniert. Wenn ich, das ist meine persönliche Meinung, das in einem Whisky habe, dann wird das zum Beispiel bei mir ganz schwierig, ne? Und es gibt wenige, die tatsächlich Zugriff haben auf Torf. Und dann tatsächlich ist es meistens ja auch eher Torf, der entweder aus Schottland, Irland importiert wird oder über den Umweg Belgien, Niederlande, was dann funktionieren kann, weil ich glaube in Deutschland, ich glaube, wird gar nicht so viel Torf abgebaut, wenn überhaupt, so ein bisschen in Norddeutschland.
Ja, das genau, und dann kommt es halt auch so ein bisschen wieder drauf an. Also es gibt ja in Schottland eine starke Peated-Tradition und das,
Genau.
die will man auch nicht aberkennen. Und in Irland an ein paar Stellen eben auch noch. Und die Frage, die ich ja stelle am Ende des Tages, ist es nicht vielleicht auch cooler als deutscher Whisky-Produzent, vielleicht auch die Rohstoffe aus der Region zu beziehen oder zumindest aus der weiteren Region und wirklich auch so ein bisschen mich auch, also für mich ist das Thema Whisky auch eine Diskussion der Nachhaltigkeit und das habe ich vorhin auch mit den Flaschen allein am Beispiel vom Glasboden gesagt. Es hat eben viele Facetten und man muss eben gucken, auch als Destillateur, aber wie gesagt, wir mischen uns ja nicht in das in die Destillationstechniken und auch nicht ins Fassmanagement der Destillen ein. Insofern ist das jetzt nur meine persönliche Meinung, aber frag mich halt am Ende, braucht es zwingend das, dass ich dann über X Wege das importiere, um dann Peated am Ende zu haben, nur um Peated zu haben? Oder ist es vielleicht dann auch okay, dass gewisse Spielarten des Whiskys ich vielleicht einfach auch anderen überlasse, wo die herkommen?
Ja, also kann man definitiv so sagen. Und aber was bei mir dann direkt aufgeploppt ist, dann könnte ich ja theoretisch gleich Whisky außerhalb Schottlands, Irlands in Frage stellen.
Ja, genau, das ist am Ende so.
Jetzt
Genau,
mal
das
ganz
hat
böse
genau.
gesprochen.
Ja, ne, genau. Also ich gebe dir ja völlig recht. Ne? Das ist, man kann sich auch bei uns die Frage stellen, warum haben wir eigentlich die Flaschen aus Schottland importiert und nicht
Genau.
einen deutschen Hersteller genommen? Ja, weil wir keinen deutschen gefunden haben, der uns das so macht, wie wir es gerne gehabt hätten. Und so kann ich die Antwort auch genauso gut im Bereich Peated Whisky geben als Destillateur. Insofern, also ich will sagen, es ist nicht leicht, einen guten Peated zu machen in Deutschland. Und es gibt ein paar, die das gut können. Und wir hoffen, dass wir bald auch ein Peated im Programm haben. Und aber genau, es ist eben facettenreich. Und ich habe es ein paar Mal schon gesagt, mir ist wichtig, dass wir eben undogmatisch und mit der Freude am Produkt über das Thema reden, in all seinen Facetten. Und glaube, das ist am Ende ist das hier ein Alltagsluxus, wie
Total.
Reden sagen. Alltag, wir haben eigene Wort, eigenes Wort für Alltagsluxus. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Es soll Freude machen und es macht nur dann Freude, wenn man auch frei denken kann.
Total. Auch sehr schön gesagt. Wirklich.
Danke.
Lass uns mal noch den Number 9 probieren gleich, oder?
Unbedingt.
Da
Auch,
hat es
also.
bei der Brennerei hat es bei mir immer gleich so Kindheitserinnerungen geweckt, denn
Tatsächlich, ja, klar.
die
Natürlich.
kommen ja eigentlich, glaube ich zumindest, auch aus der Limonadenbranche. Und ich habe Neun Springe, gab es bei uns früher immer so kleine
Korrekt.
0,33
Ja.
Liter Flaschen, Glasflaschen.
Ja.
Da gab es Waldmeisterlimonade, Orangenlimonade und Cola. Und dann war das so die ersten Colas, die wir irgendwie mal trinken durften.
Die
Was,
übrigens
glaube ich,
großartig ist, finde ich, ne?
die
Also
ist
die, ich
richtig
habe die
gut, genau.
Cola letztens mal das erste Mal getrunken, als wir da waren auf dem Burgschaftsstein.
Ja.
Und ich war richtig geflasht und habe gedacht, verdammt, sag, das ist mal eine Cola.
Ja, die ist wirklich sehr gut. Und das sind, für mich ist, wie gesagt, Neun Springe und dann auch halt Number 9 eben, muss ich immer dran denken, so tatsächlich so ein kleiner Kindheitsflashback. Meine Großmutter hat in einer Kantine gearbeitet und da hatte die kistenweise Neun Springe Limonaden da stehen. Und da bin ich dann immer als kleiner Junge mit rein und habe das mit probieren können. Ja, deswegen freue ich mich umso
Ja.
mehr.
Also genau, das ist natürlich, also ist unser Ältester jetzt im Portfolio, 8 Jahre alt, ist ein First Fill Bourbon Barrel, aber wie du auch gesagt hast, also nicht nur die 5 Jahre sieht man im Unterschied zum Penninger, sondern auch die Farbe. Das liegt daran, dass das ein, dass hier der Whisky in einem Woodford Reserve Double Oak Fass gelegen hat.
Oh, ja, siehst du
Und
was?
das ist natürlich was auch ganz klar auf den Whisky einzahlt und auch den Geschmack mit sich bringt. Der ist insofern was Spezielles. Er hat nur 190 Flaschen. Ich gehe davon aus, dass er wirklich schnell abverkauft sein wird. Er
Ja.
hat volle Fassstärke. Ist der einzige von unseren, der volle Fassstärke hat mit 60,7%. Das ist eine reine Bauchentscheidung gewesen. Ich habe mich mit dem Bernd auf Burgschaffenstein zusammengesetzt. Wir haben verschiedene Fassproben uns angeguckt, diskutiert und ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, relativ lange auch versucht zu verkosten und auch wirklich auch Tage hintereinander immer mal abends so klein, immer mal ein paar Tropfen auf die Zunge genommen und war aber irgendwann ganz eindeutig, dass ich dieses Fass echt super gerne hätte bei uns im Portfolio. Und dann habe ich mit dem Bernd telefoniert, wir haben Benedikt und Claudio telefoniert und irgendwann kam so mir die Idee zu sagen, ey, soll man nicht einen voll auf Fassstärke bringen? Was soll man jetzt von 60,7 auf 59% gehen oder 58?
Ja.
Warum nicht so, wie der aus dem Fass kommt, den auch abfüllen und den Leuten zur Verfügung stellen? Und ich bin froh, dass wir das gemacht haben, weil ich finde, dass auch ein ganz grandioser Whisky ist, der eigentlich für alles auch steht, was deutschen Whisky ausmacht. Du hast es vorhin erwähnt, du kennst die Historie besser als ich. Hinter Number 9 steckt ein Stück weit auch das Know-how der Brauerei Neun Springe. Damit steckt eine große Bierkompetenz dahinter. Man schmeckt es. dass da im Vorfeld, bevor der Whisky ins Fass kommt, sehr viel Brau- und Bierkompetenz stehen. Es ist sehr viel an Ressourcen genutzt aus der Umgebung. Es ist wirklich ganz toll, wie da auch mit lokalen Zutaten gearbeitet wird. Und man, ich finde, es ist ein fantastischer Whisky dabei rausgekommen, den, also mir schmeckt der ganz großartig. Ich finde, wenn du den an der Nase hast, du hast alles, was ein Bourbon Barrel und natürlich ein Woodford Reserve Double Oak ist natürlich nochmal, hat natürlich nochmal mehr Beef sozusagen. Du schmeckst alle oder riechst alle, hast alle Bourbon-Aromen an der Nase, die du dir wünschst, Karamell, Vanille, eine Leichtigkeit. Und ich finde, der erfüllt das alles. Das ist ein ganz fantastischer deutscher Whisky.
Ich bin gerade super geflasht, wirklich. Ich habe gerochen und man riecht tatsächlich eins zu eins diesen Woodford Reserve Double Oak, was im Übrigen Ollis, der ja heute nicht da sein kann, leider Lieblingsbourbon ist,
Ja, siehst du,
den er
wäre schon, wäre
regelmäßig,
nicht dabei jetzt.
ja, selbst schuld, wirklich
Richtig.
so, den er regelmäßig irgendwie auch genießt und ich war gerade einfach vom Geschmack gerade super geflasht, weil der hat neben diesen typischen Bourbon-Aromen bringt der sowas wie einen Nadelwald mit. Und das finde ich total geil. So eine schöne ätherische Note, die damit durchschwingt. Ganz fantastisch. Voll im Mund, tief ohne Ende. Geht fast ein bisschen Richtung Cola. Aber
Er hat, also ich kann dir, also er hat, genau, er hat so Barbecue-Anteile,
auf
das,
jeden
was du
Fall.
auch mit Cola meinst, dieses
Aber super
süß,
eigenständig riecht es
zuckrige,
trotzdem.
braune, ja.
Ich bin gerade wirklich von Socken, für auch von den Vieren gerade mein absoluter Favorit gerade, muss ich wirklich sagen. Ohne Wenn und Aber. Ganz, also auch wenn, wie gesagt, das Portfass richtig cool war, beim Penninger wirklich diese Frische extrem lecker ist. Und beim Hubble insgesamt auch das, was war das beim Hubble? Cream Sherry war das, ne?
Cream Sherry.
Das auch gut gepasst hat, aber das hier gerade, das ist nochmal hui. Macht wirklich, wirklich Spaß und ist für mich gerade wirklich so von den vier sticht der wirklich für mich so ein bisschen raus. Und die Entscheidung, den Fassstärke abzufüllen, ist, glaube ich, eine gute gewesen.
Ja, es sind natürlich 60,7, sind ja auch schon ein Stück weit. Ist ja auch schon okay als Fassstärke, sage ich mal. Also ist von 58 jetzt auch nicht mehr so weit weg. Ne? Man kann mit dem natürlich auch sehr schön mit ein bisschen Wasser spielen. Das ist am Ende bei allen unseren Whiskys so, dass wir gesagt haben, was sollen die, also wir versuchen die Trinkstärke zu finden, in der wir am meisten stehen. Dennoch machen wir es ja selber so, dass wir auch mit Wasser experimentieren. Ich kann da auch nur zu anraten, das zu tun, weil es einfach nochmal aus jedem Whisky nochmal was ganz anderes rausholt und das Potenzial bietet natürlich dann, wenn man nein, mit der Fassstärke nochmal umso mehr. Ist insofern besonders traurig, dass da 190 Flaschen von da sind. Ich garantiere, dass ein paar weniger davon in den Handel kommen, weil wir uns davon sicherlich auch nochmal ein paar zurücklegen werden für den Eigenverbrauch,
Ja.
weil den möchte ich noch in ein paar Jahren auch noch trinken können.
Ja, also wie gesagt, nochmal, also großer Respekt dafür, auch an den Number 9. Fantastisch. Gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Ich habe gerade so ein bisschen Wasser hinzugefügt, der wird da auch noch ein bisschen gediegener. Auch, der ist aber ganz weit weg irgendwie von der Eigenschaft, irgendwie kratzbürstig oder irgendwas zu sein. Der ist wirklich gediegen, der ist aber tief ohne Ende. Und ich suche seit Jahren irgendwie einen Whisky, der wirklich eine schöne, unaufgesetzte, ätherische Note hat, was in Richtung Tannenwald was geht. Und das hat er gerade irgendwie für mich auf der Zunge. Bin gerade so ein bisschen geflasht. Sehr cool.
Was hast du für Geschmäcker noch? Also, du hast viel über den Geruch gesagt.
Ich habe auf
Was
der
kommt bei dir
Zunge
geschmacklich noch?
tatsächlich, was ganz interessant ist, der hat eine leichte salzige Note auch. Wenn man ihn wirklich so am Anfang auf der Zunge hat und ihn über die Zunge laufen lässt, hat er auf den Seitenflügeln der Zunge, wird er so leicht, ganz leicht salzig, was ganz interessant ist.
Kann ich nachvollziehen, ja?
Was ich vom Mundgefühl interessant finde, ist, dass er wirklich so trocken ist. kenne ich eigentlich von Bourbonfässern kaum, dass es so astringierend ist. Und dunkle Noten, ein bisschen Kaffee ist mit dabei.
Habe ich auch
Hinten
gerade,
raus
ja.
trockene Kakaopulver, ja, sowas in der Richtung, kommt damit.
Ja, der bleibt auch lange stehen, ne? Also gerade wenn du den letzten Schluck, so den letzten Tropfen so
Ja.
auf der Zunge hast, dann finde ich, bleibt der lange im Mund und bleibt auch lange präsent und das bereitet mir auch wirklich Freude. Also ich finde den auch wirklich, ich finde alle vier, und ich bitte inständig darum, mir nicht die Frage zu stellen, welcher von den vieren mein Favorit ist. Das ist
Noch
nicht
gleich,
beantwortbar.
warte.
Nicht beantwortbar für mich, um den
Ja.
vorwegzugreifen. Ich finde sie alle wirklich toll. Beim Number 9 ist es natürlich schon so, das war auch schon so ein bisschen, ich war schon ein bisschen verliebt in den, als ich die Fassprobe hatte.
Ja,
Und
ja.
ich hatte von, wir hatten, ich glaube, der Bernd hatte uns 5 oder 6 Fassproben zur Verfügung gestellt. Und ich hat, glaube ich, Sekunden gebraucht, bis ich gerafft habe, das ist der. Und dann habe ich mir sehr viel Zeit mit der Entscheidung gelassen, weil ich so unsicher war. Weil in dem Moment habe ich tatsächlich auch die Entscheidung mehr oder weniger alleine getroffen, weil das manchmal schwierig ist, dem Benedikt diese Sachen, die Fassproben per Post nach Spanien zukommen zu lassen. Dann geht mal was verloren, dann dauert das mal wochenlang und wir wollten irgendwie damit auch in die Pötte kommen. Und dann war so ein bisschen die Verantwortung auf meinen Schultern, habe ich dann aber trotzdem gesagt, wir müssen das machen. Der ist, ich glaube, der ist richtig gut.
Ja, also und jetzt auch, du hast auch gerade gesagt, ne, der bleibt und was jetzt auch bleibt, ist tatsächlich so eine trockene Backkakaonote. Die habe ich jetzt noch im Mund, was irgendwie ganz spannend ist. Und ja, Benedikt muss auf jeden Fall sagen, er soll mal sein Popöchen wieder häufiger nach
Ja.
Deutschland bewegen, der Typ. Kann ja nicht
Ja,
immer
also genau.
in Norwegen, Mexiko und Spanien nur noch rumhängen.
Ja, also wir werden dieses Jahr, also wir haben auch ein paar coole Ideen tatsächlich. Wir wollen auch mal so eine kleine Roadtour machen durch Deutschland und so. Also wir haben schon noch einiges vor dieses Jahr. Wir sind ja auch auf, werden auch auf ein paar Messen sein. Und vielleicht wird er da auch dem einen oder anderen mal über den Weg laufen. Aber ja, ganz klar. Also der Number 9 ist sicherlich, ist natürlich preislich auch von unseren, der teuerste, einfach auch bedingt durch die 8 Jahre.
Habe ich noch gar nicht gefragt, wo liegen wir denn insgesamt? So, lass uns mal anfangen mit dem Penninger. Wo liegen wir denn bei dem?
Ja, also wo liegen wir, ist ja immer die Frage, wo der Handel die einpreist, ne?
Gibt es eine
So, das
UVP
ist
von euch?
nein, wir sind natürlich mit dem Handel schon im Gespräch, weil immer die Frage kommt, was soll ich aufs Etikett schreiben?
Ja.
Und wir versuchen natürlich uns ein Stück weit eben auch da einen angemessenen Preis zu definieren. Wir haben halt immer die 0,7er Flasche, das darf man eben auch nicht vergessen. Viele gehen halt mit 0,5er Flaschen natürlich auch raus. Wir haben mit den 70 Zentiliter eben auch, denke ich, auch ein faires Maß gefunden, mit dem jeder was anfangen kann. Also, ich würde jetzt mal so über den Daumen gepeilt sagen, wird wahrscheinlich ein Penninger bei irgendwo zwischen 59 und 69 im Handel sein. Ein Birkenhof bei zwischen 69 und 79. Der Hubble in einer ähnlichen Richtung, ein bisschen günstiger als der Birkenhof. Und der Number 9 wird zwischen 79 und 89 so im Handel sein. Also so, das sind so die Ranges, ne? Also wie gesagt, wir dürfen nicht und werden auch nicht irgendwelche Preise vorgeben. Wir wollen ganz klar einen fairen Preis haben für das Produkt, dass wir sagen, das passt für alle Beteiligten am Ende des
Ja.
Tages. Aber so in der Range werden die sein. Und ich finde das für die Produkte, die wir da im Markt haben, auch wirklich einen fairen Preis.
Würde gerade sagen, also wenn man auch an die anderen Preise denkt, die oft für deutschen Whisky aufgerufen werden, du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, eine 0,375 Liter Flasche oder so, oft noch, die da verwendet wird oder die Halbliterflasche und das relativiert sich dann schon relativ fix. Ich erinnere mich, ich habe in meinem Heimatorten jeder eine Flasche, das war 0,2 Liter für 30 Euro gekauft. Da ist es ne, natürlich ähnlich oder fast noch günstiger.
Ja, man darf halt auch nicht vergessen, dass wir halt auch Skaleneffekte haben. Ja, es gibt natürlich kleine Destillen, die richtig gute Produkte machen, die können die aber auch nicht für einen günstigen Preis abgeben.
Wollte gerade
Also
sagen,
wir
geht
haben
ja gar
zum
nicht.
Beispiel mit einer kleinen Destille angebandelt, die hätten wir auch wirklich sehr gerne gemacht, weil die hatten ein wirklich tolles Produkt. Wir sind uns aber am Ende einfach preislich auch nicht einig geworden, weil wir gesagt haben, wir können das am Ende dem Kunden nicht zumuten, so einen hohen Preis für 17 Centiliter zu zahlen.
Ja.
Das also will heißen, es gibt durchaus sehr gute Produkte, die vielleicht subjektiv zu teuer am Markt sind, aber der Preis kommt dann nicht, weil sich da irgendeiner die Taschen voll macht, sondern weil natürlich einfach er nicht den Ausstoß hat, um im Grunde den Skaleneffekt am Ende des Tages zu haben. Das muss man eben auch ganz klar sehen. Ich denke, die so und deswegen, du hast auch für das Thema Packaging nochmal angesprochen. Wir haben wirklich hier eine sehr hochwertige Flasche mit allem drum und dran, wo jeder freut sich, die im Regal zu haben und auch zu trinken. Aber wir haben eben auch Schnickschnack bewusst weggelassen, der schnell auch sehr teuer ist und der sich am Ende auch auf den Kaufpreis auswirkt.
Ja.
Aber vielleicht auch ein bisschen Blendwerk ist, ne? Also keine Ahnung. Sagen wir, werden dann Siegel drauf gemacht oder eine toll, richtig teure Umverpackung und so.
Hätte die ja oben in
Und
Wachs
man,
dippen können oder so.
ja, und was weiß ich was, genau. Und es gibt auch bei den Labels Papiere, Druckverfahren und Prägung und was weiß ich was. Und man darf teilweise nicht unterschätzen, wie schnell auch das den Preis von so einem Endprodukt in die Höhe treibt. Und
Ja.
wir wollten da halt auch keine Augenwischerei betreiben, sondern wirklich ein sauberes, faires Produkt am Markt platzieren.
Ja, ich habe letztens, hatten wir einen Podcast mit André von Signatory Vintage und er hat gesagt, nur wenn du eine Abfüllung hast von Signatory Vintage und du möchtest die in dieser, gibt so Vasen heißen die, Dekanter, dann bezahlst du als Endkunde für den Dekanter 15 Euro. Das macht 15 Euro des gesamten Warenwerts aus, den der Endkunde quasi trägt, wenn du einen Dekanter möchtest, anstatt einer Standard Liquor Bottle. Ne? Und das geht ruckzuck, dass es dann wirklich nur im
Klar.
Packaging, Looks und so weiter geht. Kann ich mir sehr,
Du
sehr gut vorstellen.
kannst 2 € für ein Etikett bezahlen, du kannst aber auch 7 € und mehr für ein Etikett ausgeben, ne?
Ja.
Also ob du Goldprägung da drauf hast oder was weiß ich was. Und am Ende, da, also wenn es nach mir geht, wir hätten das Number 9 oder Penninger geprägt, wir hätten 16 States geprägt, wir hätten dem irgendwie einen schönen Lack noch draufgegeben.
Genau.
Also wenn ich mich am Etikett hätte austoben dürfen, hätten wir das getan. Aber die 5, 6, 7 € mehr pro Etikett hätte am Ende der Kunde zahlen müssen. Und da muss ich mir
Genau.
am Ende die Frage stellen, ob das unsere Kunden wirklich so sehr wertschätzen, dass sie bereit sind, aus ihrem eigenen hart verdienten Geld den Mehrpreis noch zu bezahlen. Insofern ist das immer, das muss man eben immer auch mit beachten, wenn man auch Kunde am Ende des Tages ist. Also.
Also finde ich insgesamt spannend, dass ihr tatsächlich auch diese Perspektive einnehmt. Ganz, ganz oft hört man ja von jungen Unternehmen in der Whisky-Branche, ja, das Einzige, was für uns zählt, ist der Geschmack und dass es und wir diese Story erzählen können. Und dass man aber auch überlegt, naja gut, wir haben die Story, wir können die erzählen, wir haben ein Produkt, das geil ist, und ihr so dahinter steht und aber auch dann gleichzeitig sagt, naja, wir wollen, dass es ja auch getrunken wird und gekauft wird. Das mit im Fokus zu bringen, finde ich, na, nicht lobenswert, aber finde ich auf jeden Fall eine korrekte Ansage, das so zu tun, weil man könnte natürlich, im Endeffekt ist es ja nur Blendwerk, ja. Auf der anderen Seite könnte man argumentieren, naja, da geben sich Leute Mühe, die machen handwerklich diese Destillate und warum sollte das nicht dementsprechend auch präsentiert werden, ne? Es gibt so für beides irgendwie Für und Wider. Ich kann total beide Seiten verstehen, aber finde es heutzutage auch in puncto Nachhaltigkeit absolut wichtig, dass man vielleicht auch mal so einen Schritt zurückgeht. Ich brauche nicht unbedingt irgendwie eine Box. Habe ich mit Olli im Podcast schon tausendmal diskutiert. Brauchen wir unbedingt irgendwelche Alu-Dosen? Brauchen wir unbedingt eine Pappschachtel etc. pp. Oftmals ist es so, die Dinger werden ausgepackt und dann fliegt die Schachtel eh weg. Oder ich mache aus den Alu-Dosen eine Spardose. Ich verstehe natürlich den weiteren Sinn dahinter, dass natürlich der Whisky auch vor Lichteinflüssen geschützt wird. Auf der anderen Seite treibt das natürlich für den Endkonsumenten definitiv den Preis nach oben. Und es gibt jetzt ganz, ganz viele unabhängige Abfüller, die tatsächlich sagen, na gut, brauchen wir nicht. Die Flasche und der Inhalt zählt.
Ja, also es ist eine dünne Linie.
Ja,
Was wir
total.
schon wollten, ist, Wir wollten schon mit der Flasche, dem Stopfen, dem echten Korken und der Kapsel, wir wollten schon auch mit dem Etikett, der Papierqualität, der Druckqualität schon dastehen, dass jemand uns als Profi wahrnimmt, die das ernst meinen, was sie da tun und nicht das
Absolut.
irgendwie in der Garage machen, ne? Aber es gibt dann eben, wie du sagst, es gibt eine dünne Linie, die dann überschritten wird, wo man dann sagt, okay, und was ist jetzt nur noch Marketing und was dient jetzt eher dem Absatz als dem wirklichen Erlebnis? Aber nimmst du zum Beispiel die Alu-Kapseln, ne? Also wie oft habe ich mich schon auf einen Whisky gefreut oder auf irgendwas und habe dann da irgendwie mit einem Taschenmesser rumgefummelt, bis ich diese Plastikkapseln abgefummelt hatte von der Flasche. Und ich meine, dann hängst du da rum und hast dir irgendwie einen Fingernagel eingerissen und hast schon eigentlich gar keinen Bock mehr auf irgendwie das Glas Whisky, weil dich schon das so nervt, überhaupt an den Inhalt ranzukommen. Und das ist halt, da muss ich zum Beispiel sagen, diese Alu-Kapsel, wenn du die aufreißt, ist es einfach ein schönes Gefühl, finde ich zumindest. Und es macht Spaß und es funktioniert. Wenn du den Birkenstopfen anguckst, der ist nicht aus Kunststoff, das ist Holz. Irgendwie, das sind Sachen, die steigern für mich den Wert des Produktes und des Erlebnisses zu einem ganzheitlichen Erlebnis. Irgendwann hört es dann aber auch auf, ne? Und das ist zum Beispiel beim Etikett die Frage nach Reliefs und Lack und tralala. Und es gibt ja auch, du kannst ja auch am Etikett reiben teilweise und dann riechst du, wie der Whisky riechen soll und solche Sachen.
Was?
Und
Das ist
da,
einiges.
naja,
Das.
und dann, da hört es natürlich dann irgendwann auf, dass man dann sagt, okay, ja, an der Stelle zahlt der Kunde den Gadget-Charakter. Und da bin ich als Kunde natürlich auch. Da muss ich mir auch selber die Frage stellen, ob ich mich davon blenden lassen möchte oder nicht, weil natürlich klar ist, dass auch große Destillen, auch oft aus Schottland und Co. kommt, dann natürlich vielleicht 10 Euro mehr fürs Packaging bezahlen, aber den Kunden 80 Euro mehr zahlen lassen. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Also das macht keiner zum Selbstzweck am Ende des Tages, ne, sondern das hat ein Ziel. Und diese Linie zu überschreiten, oder diese Linie nicht zu überschreiben zwischen Wertigkeit, Produkterlebnis und wann ist es nur noch ein Gadget-Marketing-Gag, das ist nicht so leicht und da haben wir auch viel Zeit und Mühe reingesteckt. Also wir haben viele Iterationen, viele Flaschen, viele Label, Papiere angeguckt, Druckbeispiele gemacht und also das war ein langer Weg, bis wir da sind, wo wir jetzt heute sind und wir sind mehr als zufrieden mit dem Gesamtergebnis.
Finde ich auf jeden Fall auch geil. Also wirkt traditionell und modern gleichzeitig. Das ist das, was mir irgendwie auffällt. Es ist nicht irgendwie abgelatscht irgendwas. Es ist einfach ein schönes Label. Es lässt sich gut lesen. Es hat eine Idee dahinter. Und ja, die Flaschen stehen auf jeden Fall sehr, sehr gut da. Kann ich absolut nachvollziehen. Und man merkt auch, dass da jemand dahinter steht, der auch Ahnung hat und sich Gedanken gemacht hat. Wie gesagt, allein diese kleine Flagge, dieser kleine Störer, den finde ich so, also das ist
Ja, vielen Dank.
so ein Ding. Ja, aber also alles insgesamt, ne? Nee, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich freue mich auf das, was da noch kommen wird von euch.
Wir uns auch, von ganzem Herzen. Ja, es ist ein Herzensprojekt. Wir sind mit viel Leidenschaft und wirklich Energie dabei, auch das voranzutreiben. Und ja, wir laden wirklich jeden ein, der Bock hat, sich darauf einzulassen, mit uns das Stück zu gehen. Und wie gesagt, also wenn die Flaschen verkauft sind, wissen wir, dass unser Konzept funktioniert hat. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Definitiv, definitiv. Und ich drücke euch auf jeden Fall alle Daumen dafür. Ihr da
Vielen Dank.
draußen, ihr schaut am besten in euren Whisky-Fachhandel eures Vertrauens. Die Abfüllungen gibt es aktuell schon zu kaufen. Und
Absolut alle.
du hast gesagt, dass es auch noch ein paar weitere in diesem Jahr geben wird. Ansonsten schaut
Absolut.
vorbei auf 16 States, 16 als Zahl,
.de.
States
Genau.
dahinter, amerikanisch, englisch geschrieben. .de. Das ist die Website von Tim und Benedikt und zählt Claudio auch dazu? Wahrscheinlich auch.
Absolut.
Ja, und Claudio. Da kommen auf jeden Fall spannende Sachen. Der erste unabhängige Abfüller deutscher Whiskys, 16 States. Tim, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für
Ich
mich
danke
heute
dir.
Abend.
Ja, ich danke euch, dass wir hier sein durften und ein bisschen was über uns erzählen durften.
Absolut, immer wieder gern. Und Können wir in Zukunft auch gerne mal wiederholen. Wenn es irgendwie ein paar Neuerungen gibt, etc., setzen wir uns gerne nochmal zusammen. Und wenn ihr eure Deutschland-Tour macht und ab und zu irgendwo seid, dann kommt auf jeden Fall auch in Leipzig vorbei, beziehungsweise werdet ihr das wahrscheinlich eh machen, um mal im Lager vorbeizugucken. Und dann sagt Bescheid.
Absolut. Wäre mir eine Ehre, machen wir, versprochen. Vielen Dank.
Sehr gut. Ihr da draußen habt eine schöne Zeit, eine schöne Woche und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss.
Bleibt gesund. Ciao.